Abenteuer, Reise, Motorrad, Offroad, Wildnis, Action,
Blödsinn,
Bears.
Komm, wir nehmen dich mit auf die Tour. Mit der Reisemopete ab in die Natur. Mach den Grill an, Bier und Fleischsalat. Setz dich zu uns, Bearcast ist am Start.
Bearcast, dein Motorrad-Reise-Podcast.
Ja, servus, liebe Leute, was geht ab? Moin, moin und hallo allerseits. Hier ist Hauihausen mit einer neuen Folge Bearcast, euer Lieblingsmotorrad-Reise-Podcast. Und ich übe schnell reden gerade. Zusammen heute mit Arthur. Herzlich willkommen bei uns.
Ja, hallo, lieber Howie. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich dabei sein darf.
Ja, du, ich hab zu Dank. Also es ist ja ein bisschen zufällig zustande gekommen. Du bist ja schon länger in der Bubble und hast mich nochmal erinnert, dass ich endlich mal die antworte. Ich bin der schlechteste Antworter aller Zeiten. Und du hast nämlich in einer Folge gehört, dass wir das Thema Tourist Trophy angesprochen haben. Und da hast du gesagt, du, das ist kleine Leidenschaft von mir. Da ja. Können wir gerne mal drüber reden, so, ne?
Korrekt. Ja, das war das erste Mal tatsächlich im Winter, da habt ihr bei dem Mädels-Podcast da kurz vor der Pause drüber gesprochen. Da habe ich gedacht, ach ja, da könnten wir mal drüber reden. Ja. Und dann hast du irgendwann nochmal mit der Carina drüber gesprochen, weil du ja gesagt hast, dass du durch deinen Beruf da so ein bisschen ja das Problem halt hast, dass der Zeitpunkt für dich nicht ganz gut ist. Und da habe ich gesagt, nee, da gibt es noch andere Möglichkeiten für Leute, die vielleicht den gleichen Beruf ausüben zu einem anderen Zeitpunkt. Und das war, ich wollte ja eigentlich nur sagen, fahr mal zu einem anderen Zeitpunkt dahin. Und ich bin einfach ein riesen Fanboy von dieser ganzen Thematik rund um Isle of Man. Da zählt natürlich auch die Tourist Trophy dazu. War auch tatsächlich schon mehrfach da.
Nice. Darüber werden wir heute ausgiebig reden. Und ich bin auch richtig aufgeregt, weil mich das Thema seit Jahren beschäftigt und ich es mal so ein bisschen weggedrückt habe, aus Gründen. Aber dazu gleich mehr. Lass mal kurz über dich sprechen, Arthur. Vielleicht fangen wir mal mit einer richtig tiefgründigen und privaten Frage an. Was war denn dein erstes Motorrad, das du gefahren hast in deinem Leben?
Ja, also das erste Motorrad, was von mir war, was auch mir gehörte, war eine, oder ist, die habe ich immer noch, meine Ducati 57 SS, Baujahr 92. Also mein Baujahr. Deshalb wird die auch nie den Hof verlassen und war damals noch was Besonderes mit so einem weißen Rahmen. Das ist eher selten. Ab 93 sind die dann mit einem Metallic-Rahmen gebaut worden. Und
Ich schaue sie mir gerade an hier nebenbei und ich finde keine mit einem weißen Rahmen. Das muss selten sein.
Ja, die 91er war mit weißem Rahmen, weißen Felgen und die 92er mit weißem Rahmen und schwarzen Felgen. Nice. Vollverkleidung und ein störrisches Biest. Also eigentlich nicht das Motorrad, was man als Anfänger fahren sollte.
Ja, ich kenne, also erstmal, ich habe ja ganz viel über für das Brand Ducati, also ganz viel, ist vielleicht das geilste Brand, das ich kenne. Einer meiner besten Buddies hier, den man leider im Moment nicht so oft hier hört, der Petz, der ist ja auch leidenschaftlicher Ducatist hier, das wissen vielleicht viele gar nicht. Und der hat sich vor 2 Jahren eine 57 S von 1900, ich glaube 74 gegönnt. Also diese gelbe, kennst du die vielleicht? Mhm. Und das ist, also ich finde, das ist wirklich, wenn du Motorrad sagst als Wort, dann gibt es wenig, was dieses Wort so repräsentiert wie diese Maschine. Also so kann man das so sagen. Es ist wirklich irre und ich sage ja immer, die Italiener, die haben sicherlich ihre Schwächen, die sind auch offensichtlich manchmal, aber also Design können sie ja, ne? Ich finde, egal in welche Dekade du schaust, ne, und jetzt habe ich gerade hier dein Motorrad vor Augen, die haben A, oft den Takt angegeben, was das Weltdesign angeht. Die haben oft auch, also auch als die japanischen Zeiten kamen, da wurde ja ganz viel kopiert. Und da haben die immer wieder neue Akzente gesetzt. Und B, ist es selbst heute noch so, dass Dinge ganz oft zuerst an italienischen Motorrädern zu sehen sind, die dann woanders auftauchen. Das finde ich irre. Das ist was typisch italienisch.
Und das bei meiner, also meine hat diesen quadratischen Scheinwerfer. Ja. Das war zu der Zeit, das war einfach so. Und da muss ich bis heute sagen, naja, das gefällt mir, das ist so das Einzige, wo ich sage, naja, das gefällt mir nicht ganz so gut. Da gefällt mir dann die Generation danach, ne, 916, 996, 998, ne, diese ikonischen Doppelscheinwerfer. Ja, das hatte ich als Kind immer als Poster weil, also es kommt noch nicht von ungefähr. Mein Vater, der fährt halt auch italienische Motorräder, der ist allerdings bei Buttiguzzi behaftet und so haben wir natürlich als Kinder immer in der Werkstatt da die ganzen Poster und alles bekommen, die dann bei uns im Kinderzimmer dann groß hangen und da war natürlich die 996 eher, ja. Ein unerreichter Traum. Die werde ich mir aber auch aktuell nicht holen.
Ne? Ich erzähle mal eine kurze Geschichte, die ich noch nie erzählt habe. Und zwar, mein Dad, ne, der hat bei der Versicherung gearbeitet. Also der war ja eigentlich Mechaniker und ist dann irgendwann gewechselt zur Versicherung und hat so als Sachverständiger da gearbeitet. Und der hatte mal einen Schaden an einer 916. Ne? Mein, damals auch schon mein absolutes Traummotorrad. Und da war die Frontverkleidung noch, also dieses vordere Stück mit dem Scheinwerfer war noch heile, der Rest war komplett im Arsch. Und dann hat er das da abgebaut vor Ort, weil das alles verschrottet werden sollte und hat mir das mitgebracht. Also wirklich die ikonische Front der 916. Da habe ich selber dann Scheinwerfer, also Lampen in die Scheinwerfer reingebaut und die Scheibe war auch gerissen. Da habe ich selber improvisiert, da habe ich was aus so Plastikfolie gebaut. Und das Ding war bei mir als Lampe im Zimmer. Ne? Also das ist für mich wirklich ein Stück zu Hause, das Design der 916. Und ich finde bis heute... Wenn du die mal irgendwo siehst, das ist ja auch gar nicht so häufig, dass man die irgendwo sieht, die muss sich selbst heute nicht verstecken. Und das macht ikonische Motorräder aus. Du erkennst sie an der Silhouette, das einmal, so wie Indiana Jones, ne? Wenn du den Schatten siehst, weißt du sofort, okay, wer das ist. Und du hast immer noch das Gefühl, die sehen nicht altbacken aus. Es gibt gerade so dieses Random-Design, was es immer mal wieder gab, ein paar Jahre lang viel zu häufig. Also dieses Nachbauen und dieses immer so ein bisschen Veränderung und so. Ey, das interessiert in 10. Das sieht auch schon nach 3 Jahren irgendwie altbacken aus und da ist das nicht so. Und das rechne ich denen ganz hoch an. Ganz hoch, ey. Deswegen würde ich auch nie verkaufen, deine Karre. Mega.
Nee. Und das ist halt das Nächste, ne? Die ist halt preislich. Also diesen Anschaffungswert ist die nicht so hoch. Deshalb, ich habe mir die damals gekauft, da war ich quasi Ende der Ausbildung, kurz vor Studium. Ja. Und da hast du sowieso nicht die Kohle. Das heißt, ne, die ist in der Anschaffung nicht so teuer, im Unterhalt. Gerade, wir haben natürlich dann eine gute Werkstatt im Nacken. Einer, der früher auch selber Ducati verkauft hat, gibt es hier in Odenthal den Schwein.
Werkstatt sollte man immer im Nacken haben mit Ducati.
Ja, aber der ist halt, der ist top, ne? Also der fasst das Motorrad einmal an und weiß genau, wo da die Probleme sind. Ja. Der macht auch nur noch tatsächlich diese ganzen alten Maschinen. Deshalb siehst du da auch öfter mal irgendwas an 916 und 996 in der Werkstatt. Ja. Der packt halt diese ganzen neuen Motorräder, auch die neuen Ducatis, alles nicht an. Mhm.
Ey, aber bist du so ein Ding mal gefahren eigentlich? 916 oder auch eine 998 oder so?
Nee, ich bin die nie gefahren. Mehrfach natürlich mal draufgesetzt. Mir wurde auch von unserem Schrauber dann eine angeboten, weil der genau weiß oder der weiß, wusste, dass ich so ein Ding haben wollte. Hatte dann eine, die er fertig gemacht hat. Ja, hier kannst du haben. Und dann habe ich gesagt, nee, du, jetzt ist für mich der Zeitpunkt, ich brauche noch was Bequemeres. Weil ich habe mit dieser 57er, ich habe damit alles gemacht. Ich bin damit, meine erste Motorradtour, ich hatte die 3 Monate, bin runter zum Ammersee gefahren. Ja, also das würde ich heute nie wieder so machen. 3 Stunden über die Autobahn, den ganzen Rest dann runter, querfährt ein von Würzburg aus nur über Land und so ein Blödsinn. Ja, keine Ahnung von nichts. Irgendwie auf dem Tankrucksack die Karte. Ich war richtig im Arsch und bin damit halt auch zur Isle of Man gefahren und all diese Touren, ich habe damit alles gemacht und ja, schlussendlich in 22 habe ich eine Dolomitentour gemacht und ich hatte es eingangs ja kurz schon gesagt, ich bin da hinter Leuten mit KTM, Super Adventure, Honda Varaderos hinterher, jede GS ist an mir vorbeigezogen, weil ich so gedacht habe, boah, nee, für sowas, ich habe es 10 Jahre jetzt gemacht. Genau, ich habe gezeigt, 10 Jahre lang, ich bin diesen Motorrad gefahren, ich fahre die nach wie vor, aber jetzt wirklich nur noch zum Sonntagsausflug. Ja. Es musste was Bequemeres nachher.
Ja. Übrigens, ganz, ganz kurzer Parenthese nochmal, kleiner Einschub nochmal zum Thema 916. Ich bin zwar auch keine 916 gefahren, aber eine 998 durfte ich mal fahren, natürlich in Rot. Und da war ich noch sehr jung. Ich hatte vorher eine Aprilia RS125 und das war so, da war ich so 18, hatte gerade einen Motorradführerschein. Und ich will dazu nochmal sagen, ich bin halt auch wirklich laufbegeistert gewesen, so vom Handling dieses Motorrads. Da war kaum Unterschied zu meiner 125er. Ich habe mich da so wohl drauf gefühlt. Also Wahnsinn. Leider werden die auch nicht erschwinglicher, die Dinger. Also es geht. Und deine, also du hast ja gesagt, die ist halt noch bezahlbar, deine, weil es nicht das beliebteste Modell ist, aber die wird auch nicht weniger wert. Das muss man auch sagen, ne?
Nee. Also die Baureihen natürlich davor, die sind ja mittlerweile zu wirklich utopischen Preisen. Ne, wenn du diese alten Königswellen, also es sind ja dann zwei Generationen
Ja,
davor, ne,
habe ich
das
gehört von
ist,
Pets, was sowas kostet.
also das ist ja, da kriegt man ja Schnappatmung
Ja.
auch
Also Pets
tatsächlich.
hat kein Auto, das kann ich dazu sagen. Der hat kein Auto, ne? Und da kann man, den Rest kann man sich zusammenrechnen, so wie,
Ja.
also wie der die Prios gesetzt hat, ne? Muss man
Ja.
sagen. So.
Das ist so. Ein Kollege von mir, der hat tatsächlich von seinem Schwiegervater eine alte Königswelle geschenkt bekommen. Ist auch nicht 100% original, aber der hat die halt immer, war immer sein Motorrad und der hat die jetzt
Ja.
einmal dann nochmal komplett fertig machen lassen, in Schwarz mit so einem golden, also es sieht einfach.
Ah, hier John Player Design.
Ja, so in die Richtung geht das quasi. Also es ist
Nice.
richtig, richtig, richtig cool. Aber das ist für mich, und wie gesagt, meine, also wer daran Spaß hat, geringer Lenkeinschlag, da, das muss man halt wissen.
Ja,
Ne? Also
ja.
gerade bei der Probefahrt nicht wundern, da ist nichts kaputt. Die hat halt einfach keinen Lenkeinschlag. Und kriegst du für kleines Geld, kannst du gut ja, am Leben halten, sagen wir es mal so.
Nice, nice. So, und dann bist du irgendwann zum Punkt gekommen, dass du gesagt hast, da habe ich keinen Bock mehr drauf, wenn ich mit Kumpels und so weiter diese Touren fahre. Da brauche ich dann vielleicht was, wo ich abends nicht vom Bike steige und gleich die Therapie zu Hause, hier die Ergotherapie zu Hause oder
Ja,
die
genau.
Physiotherapie anmelden muss, ne?
Ich sag dir, bei dieser Dolomiten-Tour, also es war auch echt heftig geplant. Also der Kollege, der es gemacht hat, der hat da ein halbes Jahr vorher, der hat da so viel Arbeit reingesteckt, so viel Liebe, so viel Mühe. Mega. Und wir sind wirklich mit 5 Leuten da einfach nur hinterhergefahren. Weißt du, er hatte die ganze Arbeit und wollte natürlich auch seine Touren so fahren. Aber es war halt einfach nicht das Motorrad dafür. Und
Ja.
da kam dann tatsächlich so das, okay, für sowas brauchst du was Bequemeres. Und ich wollte immer die Lucky Explorer haben. Das war immer so
Ja.
das, weil die den gleichen Motor hat wie meine. Ne? Dort, die haben das gleiche Herz. Ach, das ist genau das Richtige.
Haben wir
Und
eben im Vorgespräch schon kurz drüber gesprochen. Hauptproblem ist, das Ding ist leider auch zum Kultmotorrad geworden, zum absoluten
genau.
Kultmotorrad, ja.
Ja, und dann hat sich ja Ducati, was ich super finde, während Corona war das ja dazu entschieden, wir bauen nochmal ein Retro-Bike. Dürfen das natürlich nicht unter dem Brand Lucky Explorer verkaufen, aber haben tatsächlich Ende 21 die Desert X released. Und das war bei mir so der Zeitpunkt, wo ich geguckt habe nach irgendwas Tourenmäßiges, also eine Multistrada und die Richtung. Ja, und dann kam die, ich habe das im Internet gesehen, habe gedacht, na okay, das ist sie. Und dann hat es noch so
Ja,
ein
Mann.
halbes Jahr gedauert. Ja, und dann war tatsächlich so der Initialgeber, meine Frau sagte mir dann auf einmal, ich bin schwanger. Und 2 Wochen später sind wir dann zusammen zu
Bester
Ducati
Zeitpunkt.
gefahren. Ja.
Also finde ich, das zeigt schon mal, wir werden ja heute noch viel über Männer mit Balls reden, ne? Ich finde, du
Ja.
bist auf jeden Fall in den Kreis aufgenommen mit der
Ja,
Ansage,
danke.
so, was, wir kriegen ein Kind? Ja, ich kaufe mir ein neues Motorrad.
Ja,
Nice,
und
nice.
ja, wir haben darüber gesprochen. Ich sage, komm, sie wusste das auch und sie musste sich das immer anhören. Guck mal, was ist mit dem Motorrad, was ist mit dem
Ja.
Motorrad. Ja, und dann habe ich gesagt, komm, ich kaufe das jetzt, weil die nächsten 3 bis 4 Jahre machst du das halt nicht mehr. Und dann bin ich tatsächlich das war dann im Ende Juni, Probefahrt mit der Desert X gemacht und einen Tag später nochmal hingefahren, Kaufvertrag unterschrieben und dann war sie August 22 da. Es war tatsächlich die zweite, die ausgeliefert wurde, da bei mir in der
Echt?
Region.
Echt
Ja.
sick, Alter. Wobei, aber du musst mich mal kurz jetzt abholen, weil ich nicht so tief in der Materie bin. Es gibt doch die Ducati Desert X als Lucky Explorer mit den Decals drauf und so. Oder ist das alles nachträglich? Nee, die gibt's doch
Nee,
mal.
nee, 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 das ist, also es ist ja so, es war früher die Lucky Explorer und die Rechte wurden verkauft und die hat jetzt ein anderer italienischer Hersteller und
Ah.
die haben auch zu dem gleichen Zeitpunkt ein
Ja.
Motorrad rausgebracht, eine Tourer, die Lucky Explorer heißt. Und deshalb darf das natürlich Ducati nicht. Die haben dann versucht mit diesem Streifen, aber
Ach
ey,
so.
sorry, no
Ach
front, aber dieser
so.
Streifen, dieser Klebestreifen ist die allergrößte Scheiße.
Ah
Das sieht, der
ja.
löst sich von selber. Also das ist wirklich ein Detail, was nicht cool ist. Das kommt aber bei mir runter.
Das
Ich
sind,
mach.
ach, das haben alle nachträglich gemacht. Ich habe die nämlich schon gesehen, die
Ja.
Lucky Explorer. Ach
Ja.
so,
Es
okay,
gibt
wusste ich gar
da
nicht.
diverse Hersteller, ein Schweizer Hersteller sogar, der dir ein komplettes Dekor quasi dann
Ah.
kannst du kaufen. Das kostet, ich sage jetzt, 200 Euro. Und du musst dann den anderen Klebestreifen da drauf, diesen Querstreifen
Ja,
machst du runter und
hab's gerade
kannst dir die
gefunden,
dann selber
ja.
folieren. Aber Ducati darf das tatsächlich nicht und deshalb, ja, haben die einen neuen Namen, das passte, glaube ich, in die Reihe, also Hintergrundnamensgeber weiß ich nicht. Es gab ja zuerst die Desert Sled, die ja so ein bisschen, ne, wie die XT500 mit goldenen Felgen und sowas da rauskam. Ne? Das geht ja so in die Richtung und dann haben sie wahrscheinlich da einfach angeknüpft, weil Lucky Explorer war vergeben.
Ja, krass, Alter. Okay, das wusste ich nicht.
Ja.
Ich liebe das Design und ich kann es ja, also ich kann es ja so sagen, also wir haben Kunden zum Beispiel gerade bei Dirty Rocks, der sich einen Anzug, den kann man ja bei uns komplett selber designen, den Anzug mit Lucky Explorer drauf jetzt gerade hat designen lassen. Und der fährt auch dieses Motorrad in diesem Design. Und hey, das ist halt, für mich auch als so Retro-Rally-Fan ist das halt Wahnsinn. Das holt mich halt komplett ab, ne? Ich find's mega geil. Ja, oder so als Fan dieser ganzen 80er und 90er Motorrad-Geschichte. Ja.
Also werde ich auf jeden Fall auch machen. Ich habe auch jetzt tatsächlich hier in der Umgebung ist ein Werbegrafiker, dem habe ich jetzt das mal so ein bisschen geschildert und der bastelt da jetzt. Das will ich jetzt auch machen, weil dieser Querstreifen, der original drauf ist, der gefällt mir halt einfach nicht.
Ja, ich finde, ich habe es auch gerade nochmal mir angeschaut. Ey, der ist doch irgendwie voll konträr zu diesen wunderschön geschwungenen Formen, zu der ganzen Silhouettenform so.
Ja.
Was haben die Italiener sich da denn gedacht? Ja, wissen wir jetzt ja, was ich gedacht habe.
Ja, die mussten irgendwas machen.
Die wollten keine Anwaltskosten haben, deswegen.
Wahrscheinlich.
Ja, ein anderer sehr guter Freund von mir hat sich gerade eine der allerersten Rally-Bikes geholt. Die heißt ja Ducati Desert X Rally, heißt sie, glaube ich, ne?
Ja.
Was für mich ja wirklich, muss ich leider sagen, ziemlich das geilste Bike ist, was man gerade für Geld kaufen kann, so in dieser Riege. Und hätte es die damals gegeben, als ich angefangen habe, meins umzubauen, ich glaube, ich hätte einfach da zugeschlagen. Ich finde die, und ich sehe sie jetzt in live das erste Mal und zwar in 2 Wochen. Ich habe sie noch nicht in live gesehen. Sie gibt es auch ganz selten bisher nur in Deutschland. Und aber ich habe Bilder davon jede Menge gesehen. Wow, Alter, also wie kann man denn so wunderschön Retro-Design mit neuem Design und neuer Technik verbinden? Wahnsinn, wirklich.
Ja. Ich finde es auch wirklich ein schönes Bike und das, als ich das auch im Podcast vorher mal das erste Mal aus deinem Munde gehört habe, hätte ich tatsächlich so nicht mit gerechnet, dass von dir dann so diese Wende kommt. Und da war für mich außer der Moment, wo ich gedacht habe, ah, okay. Ich finde nämlich dein Motorrad, was du dir umgebaut hast, mega cool, weil du kannst dir vorstellen, ich bin in so einem Kreis Motorradfahrer, die ausschließlich italienische Motorräder fahren, groß geworden und da ist die GS jetzt nicht gerade so das Motorrad, was mit Lobhymnen beschmissen wird. Und als ich, also tatsächlich, dein Motorrad hat so ein bisschen für mich auch die Sympathie für BMW GS gestärkt, weil ich finde das richtig, richtig cool, was ihr da draus gemacht habt.
Hört ihr das, BMW? Ich bin hinter den feindlichen Frontlinien bin ich Botschafter, ne? Also,
richtig.
Ne, macht mal was für mich. Ey, was
deshalb bin ich auch zu BMW auf den Stand gegangen, tatsächlich dieses Jahr. Und hab zu meinem Vater gesagt, ich hatte meine Tochter auf dem Arm, mein Papa war auch dabei, in Dortmund auf der Motorradmesse. Ich sag, komm, hier, guck uns mal die neue BMW GS
warst
an.
Warst du jetzt da?
Ja, ja, ich bin jedes Jahr da. Ich fahre jedes Jahr tatsächlich nach Dortmund.
Haben wir uns da gesehen,
nee,
ne?
Nee, keine Sorge. Wir waren morgens da, als natürlich alle kamen, das werde ich auch so nicht nochmal machen. Und als meine Tochter 3 Monate war, sind wir dahin und jetzt dann nochmal ein Jahr später sind wir auch dahin. Aber das ist mit so einem kleinen Kind.
Ja, ich war ja auch mit kleinem Kind da. Ne?
Ach, okay.
Ja, ja, es war wirklich mittelgeil. So, ne? Weil also Motorräder fährt er komplett drauf ab, findet er super geil, aber und auch so drauf sitzen und so alles. Und was der Wahnsinn war, es gab da, hast du bestimmt gesehen, es gab da so eine Trial-Stunt-Show, ne? Das hat ihn komplett geflasht. Also wirklich, mitgeklatscht und mitgewippt und alles und High Five mit den Fahrern gemacht und so. Aber da ich ja da auch gearbeitet habe, ne, ich war ja einmal auf der Bühne und da habe ich am Stand gearbeitet und da war ich halt lange da und hey, Messe und Kinder ist nicht so, das passt nicht so zusammen. Also mal gucken, hier einmal rüberlaufen als normaler Kunde vielleicht, okay, aber seinen ganzen Tag rum, nee, das war zu krass. Weil die Luft, die vielen Leute und so, der war einfach nur gestresst dann irgendwann, habe ich gemerkt, ne, und dann muss man den da ein bisschen rausnehmen.
Bei uns auch. Wir mussten dann auch aufhören. Aber die Situation, es waren ja nicht viele große Hersteller da bei BMW. Ich wollte mir die 1300er angucken. Ja. Sagte zu meinem Papa, komm, wir gehen mal hin. Da hat er erstmal die Augen verdreht. Ja.
Ja, ich war, kann ich mal kurz einen Ausflug machen. Ich bin crazy in love gerade mit einer BMW, was zumindest so das Handling angeht. Ich bin jetzt 3 Tage am Stück Offroad, durfte ich die F900 GS testen. Und ich muss dir ehrlich sagen, ey, was die da auf die Beine gestellt haben, ist wirklich das Gegenteil von der 850, von der ich nicht so der Fan bin. Und Design muss jeder für sich mal wieder entscheiden. Ich finde, die haben übrigens geile Farben dabei. Dieses Lemon holt mich halt ab. Aber die fährt sich super geil. Also selbst im Originalzustand mit Originalfahrwerk und so, super geiles Motorrad. Also fahrt die mal Probe, liebe Leute, wenn ihr die Gelegenheit habt dazu. Und ja, und die 1300er, naja, ne, da müssen wir jetzt, Thema müssen wir eigentlich nicht aufmachen. Die muss man sich ein bisschen schön gucken, so wie alle, finde ich auch. Ich habe das inzwischen schon gemacht, ich habe so viele schon gesehen, ich durfte die ja auch schon ausgiebig fahren. Fährt sich genauso gut wie alle anderen GS. Ist ein Top-Motorrad, kann man überhaupt nicht sagen. Und alles andere, was mit GS zusammenhängt, den Schuh musst du jeder selber wissen, ob er sich den anzieht. Ne? Ihn ziehen sich auf jeden Fall viele an. Und trotz des hohen Preises, ich bin fast hin runtergefallen, als ich auf der Messe war. Digga, wenn die alle Pakete drin haben, da stand ein Preisschild dran mit Koffern, da stand eine 3 vorne. Ich dachte, ich gucke nicht richtig.
Ja, ist heftig, ist auf jeden Fall heftig.
Ja, aber Arthur, das Ding wird trotzdem am Jahresende ganz oben stehen. Da gehe ich stark mal auf. Naja, so viel zum Motorrad. Kommen wir jetzt zum Thema. Wir reden heute über die Tourist Trophy. Und ich würde ganz gerne alle, wir sind ja Motorrad-Reise-Podcast und so, und das ist ja auch letzten Endes eine Reise wert, natürlich mit dem Motorrad. Dennoch möchte ich die Leute abholen, die davon echt null Ahnung haben. Lass uns doch wirklich mal ganz, ganz vorne einsteigen und über die Insel erstmal reden. Isle of Man, das heißt ja Insel des Mannes, ne? Und die heißt ja wirklich so, ne? Das ist jetzt ja nicht so so ein Ding, was irgendwie durch das Rennen oder so, ne? So, die heißt ja wirklich so.
Ne, die heißt tatsächlich so. Gibt's auch im National Museum die ganzen Entstehungsgeschichten, ja, wie es zu den verschiedenen Namen dann oder zu dem Namen kam. Der ursprüngliche Name hieß ja Mananan. Ich kann das auf dem Gälisch gar nicht richtig aussprechen.
Ja,
ne? Keltisch, ob es jetzt aus dem Irischen kommt, die waren nie für sich. Da waren so viele andere, die da irgendwie mal Hallo gesagt haben, so, das ist jetzt unsere Insel, weil die natürlich strategisch sehr gut liegt. Du siehst auch viele von diesen Leuten, also mein Papa gehört auch dazu, hat dann seine Fleecejacke mit Elevanin, das ist halt der gälische Name. Da kommt das so ein bisschen her, ne? Isle of Man und jetzt, ja klar, ne? Für uns Insel des Mannes, das leiten wir daraus ab, weil Leute, es so ein bisschen...
Ab jetzt wird rumgemännert heute.
Genau. es ist tatsächlich ja auch so ein bisschen so, ne? Das ist das Mekka der Motorradfahrer.
Ja, die Insel liegt im
In der irischen See.
Das kann man schon sagen, ja, genau.
Und gilt
als Hochseeinsel auch, ne? Und hat, das habe ich rausbekommen, hat insofern Sonderrechte, weil sie noch nie zur Europäischen Union gehörten. Noch nie. Auch obwohl ja zumindest eine Zeit lang Great Britain dazu gehörte. Und ist deswegen auch ein ganz, ganz, also auf rechtlicher Seite sogar, hat eine krasse Sonderstellung. Auch steuerlich, ne? Also es ist bekannt auch als Steueroase, weswegen da einige große Unternehmen ihren Sitz haben, obwohl es so eine kleine Insel ist, ne?
Ja, das Thema Briefkastenfirma, das war tatsächlich auch eine Geschäftsidee, nur ich habe keinen gefunden, der mich dafür finanzieren will. Weißt du, da hast du deine Wohnung, vermietest dein Briefkasten und machst auch noch die Post für die, ne? Scannst dir einen, schickst die zurück aufs Festland. Nee, tatsächlich, es ist eine Steueroase. Die liegt in der irischen See, zwischen England und Irland. Relativ weit oben, also du kannst tatsächlich, wenn du da auf dem Berg stehst, kannst du auf Irland gucken, du kannst auf Schottland gucken, drüber auf Wales musst halt da tatsächlich entweder mit dem Flieger oder halt mit dem Schiff hinfahren. Ne? So, und die sind, ist ein autonomer, geführter Staat, die haben ihre eigene Regierung. Tatsächlich ist das auch mit dem, die feiern den Tinwall-Hill-Tag, das ist quasi das älteste europäische existierende Parlament, was es so in Europa gibt. Krass. Und müsst ihr euch mal angucken, also entweder bei YouTube oder halt auch einfach mal hinfahren. Die sind selber organisiert, also auch als England in der EU war, waren sie nicht Teil der EU, unterstehen der britischen Krone, aber sind quasi eigenständig. Das heißt, die haben auch ihre eigene Währung. Ja. Und was das heißt natürlich... Ja, das ist auch Pfund, aber es ist dann Manx.
Isle of Man, ne? Also,
genau, die haben dann da, da ist dann, ja, Manx, also es ist alles Manx, ne? Also M-A-N-X, die Rennen und Co. und was da auch noch kommt, werden wir gleich auch noch drüber sprechen, ist alles irgendwie Manx. Ja. Und die nennen sich auch selber Manx. Also wir haben Bekannte, die wohnen tatsächlich da die bezeichnen sie selbst als Manx. Nein. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte mit der Regierung und Co. Das Wichtige ist natürlich auch, ich habe den Fehler gemacht, als es in Europa das Datenroaming gab. Ne? Ja. Egal, wo du nach Europa hinfährst, kannst du umsonst telefonieren.
Ja,
und geografisch liegt das ja auch in der EU. Genauso wie die Schweiz. Bist du in die Schweiz gefahren, dann hast du da keine Zusatzkosten. Mhm. Ich bin auf die Insel, habe vorher noch bei meinem Anbieter angerufen. Ich sage immer, wie sieht das aus? Kann ich hier telefonieren? Weil ich das erste Mal da war, da gab es das noch nicht. Beim zweiten Mal gab es das. Mhm. Und dann habe ich da wild fleißig WhatsApp-Fotos verschickt, Videos, telefoniert und Co. Ja, und da kam nachher die Rechnung. Ne?
Alter.
Das ist tatsächlich, ja. Es hat wirklich klare Grenze, das hat nichts mit EU und Co. zu tun und somit auch kein EU-Datenroaming.
Das ist nämlich genau, also erstmal cooler Fun-Fact, den du schon mal rein, also Fun ist es ja eigentlich nicht, aber cooler Fact, den du reingehauen hast, weil das nämlich genau die Sachen sind, an die Leute nicht denken. Also Leute, Berghast, ne, da lernt ihr was für eure Reisen.
Ja.
Ich weiß, dass, ich hatte das gleiche Problem in Norwegen, als ich da war, und ich weiß, dass die inzwischen Abkommen haben mit meinem Anbieter, dass die da auch ein Roaming anbieten, aber das haben die halt nicht, ne? Das hat die Isle of Man halt nicht. Und da kann man das erstmal richtig aufs Maul fallen. Zur Insel nochmal, ne? Die ist ja im Normalfall eher so vom Style her No Man's Land. Also da fährt man eigentlich hin, wenn einen niemand finden soll, so ungefähr, oder? Da ist ja eigentlich nichts los auf der Insel.
Ja, es ist ruhiger, aber du findest da schon deine Sachen, ne? Also die haben natürlich, es ist so ein bisschen
fester hin. Pub findest du halt überall da, ne?
Ja, genau. Es ist halt irgendwo so ein bisschen stehen geblieben. Es ist so ein bisschen auch mit einer Nostalgiereise verbunden. Das bringt so irgendwo den Charme. Die haben da, du fährst da nicht mit der Elektroeisenbahn dann drüber. Nee, du fährst dann da wirklich noch mit der Dampflok, ne?
Geil.
Steambacket, dann gibt's die elektrische Eisenbahn, die ist aus dem vorigen Jahrhundert. Die fährt dich dann auch nochmal hoch auf den Berg. Da gibt's noch die Snæfell Mountainbahn. Das ist halt alles alt, nostalgisch und da wird extrem viel Wert drauf gelegt, dass das halt so bleibt. Genauso wie du musst ja irgendwie den Verkehr über die Promenade. Also auf der Isle of Man gibt's eine große Stadt und das ist Douglas. Da kommt doch alles nachher an. Also die ganzen Fähren kommen da an. Dann hast du noch verschiedene andere Städtchen.
Am In and Find Out, Douglas.
Genau. Geht aber alles über Douglas. Ja, vielleicht hat das auch was damit zu tun. Das weiß ich nicht. Da fährst du mit der Horse Tram einfach die Promenade rauf und runter. Das sind dann auch so alte historische Bahnwagen, die dann von Kaltblütern, also Shire Horses sind das dann, die ziehen die da über die Promenade. Mega cool. Also es ist einfach schön und Einwohner sind glaube ich unter 100.000, also nicht wirklich sehr viele. Es ist tatsächlich, die meisten leben in Douglas und ansonsten ist es da sehr ruhig, sehr ländlich und ja, einfach wunderschön.
Ja, das sieht man ja auch immer wieder, selbst wenn man die Rennvideos guckt und mal nicht nur auf die Motore da achtet. Also es ist wirklich so, wie man sich auch eine irische Insel vorstellt, finde ich. Ne? So sehr grün auch und sehr...
sehr viel Farbe.
Ja, sehr viel Countryside so auf der Insel. Mega cool. Ich habe mal gerade nebenbei geschaut, Einwohnerzahl sind dann doch mehr, als ich dachte. 84.000, sagt Wikipedia, auf einer Fläche von 572 Quadratkilometern. Ich sehe gerade, und auch so, was so Tourismus angeht und so, es ist ja schon okay. Also es gibt anscheinend doch Leute, die da auch so hinfahren. Das hatte ich mir noch viel krasser vorgestellt, ehrlich gesagt. Aber wie kommt man denn da eigentlich hin, wenn du von Deutschland aus dahin willst? Hast du einen Stopp gemacht hier erstmal in, oder bist du durch einen Channel gefahren und dann hoch? Wie hast du es gemacht?
Also es kommt immer so ein bisschen darauf an. Die ersten drei Touren, die ich gemacht habe, waren tatsächlich immer mit dem Motorrad. Und die letzte Tour, das war halt auch so ein bisschen Corona-bedingt. Wir wollten in 2020 fahren, dann wollten wir in 2021. Wir haben es immer verschoben. Und dann haben wir so ein bisschen die Hoffnung aufgegeben, weil ja für 2020 auch dann die Rennen abgesagt wurden, für 2021 auch. Und dann hat tatsächlich meine Frau mir einen Ausflug in 2022 zum Geburtstag geschenkt. Und da sind wir das erste Mal geflogen. Deshalb, ich fange vielleicht mit der unspektakulären Nummer an. Du kannst dahin mit dem Flugzeug fliegen. Das sind so ganz kleine Flieger, die darüber gehen. Du musst irgendwie nach England oder nach Irland. In der Regel von uns aus würde man wahrscheinlich Richtung Manchester fliegen oder London. Und von da aus gehen dann die kleinen Maschinen auf die Insel.
Ja.
Das ist die eine Möglichkeit. Und die meisten von uns dann wählen würden, ist die Variante Fähre. So, und jetzt musst du halt, es gibt keine Direktfährverbindung von Europa. Du musst, ich sage jetzt mal, nach Rotterdam ist eine Möglichkeit oder Amsterdam. Ja. Wir fahren hier, also ich komme aus dem Rheinland, Kölner Umland, Bergisches Land. Wir fahren von hier aus etwa 3 Stunden Autobahn, also einfach machen, ne? 3 Stunden bis in Rotterdam, dann geht's da abends auf die Fähre und dann kannst du bis nach Kingston up in Hull, genau. Das ist bei York, ne, unterhalb. Und dann fährst du einmal quer durch, gibt's auch eine super schöne Strecke, die du über Land fahren kannst.
Ja,
das schaffst du
auch. Da war ich schon mal, ja.
Mhm. Ah, okay. Da fährst du dann bei Skipton und Co. vorbei an den Yorkshire Dales. Das ist echt einfach, da fängt dann auch die Reise an. Wenn du morgens da in Hull ankommst, fährst dann ja so etwa 3 bis 4 Stunden quer über Land, dann durch England und kommst dann auf der anderen Seite im Heysham, kannst dann da wieder auf die Fähre gehen und dann ist nochmal 3 Stunden Fährfahrt und dann bist du abends auf der Isle of Man. Das ist so eine Verbindung, die man fahren kann. Kannst aber auch über Liverpool fahren. Ich träume noch so ein bisschen von der Variante, man muss ja seine eigenen Erfahrungen sammeln. Also wenn ich meinen Papa und Kumpels von ihm frage, die würden alle sagen, du bist bescheuert. Ich würde gerne mal über den Eurotunnel quasi, also oder die Fährverbindung Dover-Calais und dann um London rum mal im Ace-Café halten.
Ja,
da mir auch einfach,
Ace-Kaffee, ja.
Genau, einfach nur einen Kaffee trinken. Mir geht's einfach nur darum, sich das mal selber anzugucken. Und ich weiß, ja, London ist eine Katastrophe, mag alles so sein. Ich möchte aber da trotzdem, das ist sowas, das möchte ich gerne machen. Und dann quer rüber Richtung Liverpool, ja.
Oh, das hört sich wirklich traumhaft an. Und dann noch ein bisschen Glück mit dem Wetter haben, ne?
Ja, und das Schlimme ist, du musst fahren. Du hast deine Fähren. Das ist halt das Nächste. Wenn du, je nachdem, wo du hin willst, also willst du einfach nur auf die Insel oder willst du zu einem Rennen, abhängig davon musst du natürlich auch deine Unterkunft und deine Verbindungen buchen. Und wenn du dann 2 Fährverbindungen hast, die müssen natürlich noch ineinander greifen. Du kannst da nicht das Gesamtpaket buchen, sondern du musst das alles einzeln buchen. Das muss ineinander passen. Und dann, du kannst nicht einfach sagen, ich nehme die nächste Fähre, weil gerade wenn du zu einem von den Rennen willst, die Fähren sind ausgebucht. Du musst deine Fähre kriegen, so, und deshalb, du musst dann durch den Regen. Und das habe ich alles schon durch.
Ja.
Ja.
Das hat mir auch einer, ich habe mich mal bei einem Event recht lange über das Thema unterhalten, der regelmäßig dahin fährt, und der hat mir auch gesagt, dass eins der größten Probleme ist, klar, du musst überhaupt irgendwie Karten haben, ne? Aber diese ganze Übernachtungsgeschichte, die Hinkommengeschichte und so, das muss man alles klären, weil es ist wie ein riesiges Festival, wenn das Ding läuft. Ne?
Genau. Also Karte.
Out of stock, ja.
Ja. Also wenn du klar jetzt am Grandstand vorne an dabei sein willst, dann brauchst du deine Karten, aber ansonsten, du musst halt gucken, dass du deine Unterkunft da gesichert hast.
Ja.
Was auch immer, ob du wohnst bei Leuten, du hast ein Bed and Breakfast, Hotel, ist natürlich extrem teuer.
Ja, klar.
Campingplatz, wie auch immer, das musst du safe haben. Dann brauchst du deine Fährverbindung. Auf der Insel selber, dir steht da quasi fast alles frei zur Verfügung. Du hast da nicht deinen einen Platz, sondern du kannst überall gucken. Und dafür brauchst du auch kein Ticket. Ticket brauchst du halt wirklich nur, wenn du dann an diesen Tribünen, an den großen Schauplätzen. Aber das ist, also das habe ich noch nie gemacht. Klar habe ich mir das mal von da angeguckt, mal eine Trainingssession, aber das Coole ist ja wirklich, du bist dann für das eine Rennen, bist du an der Kurve, für die nächste fährst du ein Stückchen weiter, weil der Racetrack ist zu, aber drumherum kannst du immer noch so ein bisschen fahren. Oder du machst halt volles Risiko und gehst in den Racetrack, dann kannst du da auch so ein bisschen kreuzen.
Mann, du warst da jetzt ja schon öfter und so, und bist du die Strecken schon mal so, als da kein Rennen war, so gefahren mit deinem Motorrad?
Ja. Was? Also das erste Mal, ne, da kann man immer überlegen, zählt das nicht? Da bin ich mit meinem Papa im Beiwagen auf die Insel gefahren.
Natürlich zählt das.
Ja.
Mit deinem Dad zählt das.
Und das hat einen natürlich immer so ein bisschen das Leben über begleitet, ne? Auch nachher im Englischunterricht. Wo wart ihr schon mal? Ja, auf der Isle of Man. Und ne, das waren dann immer so die Sachen. Das war tatsächlich die erste Tour. Ja, und dann die nächste war, als ich mit meiner Lehre fertig war und ich dann die 57 SS hatte, habe ich zu meinem Papa gesagt, so, wir müssen jetzt hier Motorradtour machen und ich möchte jetzt zur Isle of Man. So. Und ja, so ein bisschen von meinem Job her bedingt, habe ich halt auch immer das Problem gehabt, wenn die TT ist, kann ich da nicht hin. Das heißt, wir wollten aber trotzdem ein Rennen mitnehmen und wir sind dann das erste Mal zum Mengs Grand Prix gefahren. Mhm. Das war tatsächlich für meinen Papa auch das erste Mal, weil der sonst auch immer entweder dahin gefahren ist, wenn nichts los war, weil er halt seinen Kumpel da hat, oder halt zur TT. Und so waren wir das erste Mal dann beim Mengs Grand Prix und das ist auch sowas, wo ich echt sagen muss, Leute, also wenn euch der Zeitraum TT nicht passt und euch das vielleicht im Fernseher schon zu viel Trubel ist, macht das mit diesem Mengs Grand Prix, weil du hast da trotzdem die schnellen Maschinen, die dann am Fahren sind, die fahren aber auch zum Beispiel so eine Classic TT. Und mittlerweile, die haben jetzt auch ihr 100-jähriges Jubiläum beim Mengs Grand Prix, es ist halt auch ein riesen Rennzirkus. Und mega geil. Und deshalb, also klar, du fährst diese Strecke. Wenn du auf die Insel kommst, das sind Das ist eine ganz normale Straße. Das ist für die, natürlich, da stehen überall die Heuballen und teilweise an so ein paar Strecken hast du auch dann die Fahrbahnmarkierung, ne, diese Rennstrecken und sowas. Die Schilder, das räumen die auch alles nicht weg. Das bleibt die ganze Zeit da stehen. Ja. Ja. ARA-Schriftzüge siehst du da überall.
Ja, klar.
Und dann fährst du tatsächlich, wenn du da ankommst, fährst du einmal die Strecke, gerade wenn jetzt Trainingszeiten sind, die gehen erst nachmittags los, tagsüber fährst du dann ganz normal die Strecke.
Also wir müssen, glaube ich, nochmal kurz die Hand reichen an die uns nicht folgen können, denn wir haben jetzt über die Isle of Man geredet und jetzt müssen wir nochmal kurz ausschlagen, wer es nicht weiß, Leute, auf dieser Insel, da findet das wahrscheinlich berühmteste Straßenrennen der Welt statt. Die Tourist Trophy, der Isle of Man. Und da ist einmal im Jahr, und ne, du hast ja eben schon gesagt, es gibt da noch mehr Events, aber ist eh diese Tourist Trophy. Und da dürfen dann ich habe mir irgendwo aufgeschrieben, 1907 gibt es dieses Rennen. Und da dürfen dann, also da wird die Strecke gesperrt, die wird nur in eine Richtung aufgemacht. Leute mit, heutzutage auf jeden Fall musst du eine Rennlizenz haben, musst dich vorher bewerben und so. Und dann darf man da mit as much as you can, Kilometer pro Stunde, man über diese Insel ballern. Und eine Runde sind roundabout 60 Kilometer, glaube ich.
Genau, das ist korrekt. Das sind 37,73 Meilen.
Nice. Alter, okay. Und es ist tatsächlich so, du kennst ja die Strecke. Vielleicht können wir damit anfangen, so mit dem Kurs, der da läuft. Es sind normale Straßen, hast du gesagt. Und das heißt in England, es sind halt auch keine breiten Europastraßen, sondern es ist irre, ne? Also ich kenn's ja nur aus dem Fernsehen, von YouTube. Es sind super enge Straßen. Ein Zitat, ja. Die fahren ja über 200 Stundenkilometer da und ein Zitat, was ich gefunden habe, ist, war es von Dunlop, ich weiß gar nicht genau, der gesagt hat, teilweise entscheiden 10 Zentimeter der Ideallinie, ob du die triffst, darüber, ob du lebend von diesem Kurs wieder runterkommst. Das ist so sick, Mann. Das ist so Isle of Man.
Ja, und kann ich nur unterstreichen, ne? Wenn du diese Strecken fährst, also wir reden da von einer Landstraße, natürlich, der Asphalt ist auf dieser wo die Rennen dann fahren, ist besser als an den Nebenstraßen. Ja, klar, weil das ist ein Riesenevent. Da müssen wir natürlich auch für Sorge tragen, dass das passt. Aber die begradigen da nichts. Die Kurvenvorläufe sind so, wie sie sind. Die Bodenwellen sind einfach, wie sie sind. Und das ist einfach so das Krasse. Du hast wirklich Probleme. Du musst die Ideallinie, wenn du die nicht triffst, dann hast du verkackt. So, und dann, das kriegst du auch nicht mehr rausgefahren, weil die mittlerweile so dermaßen am Limit fahren, dass man, wenn du dich da einmal verbremst, dann ist es gelaufen. Dann kannst du auch rechts ranfahren, ne? Aber dann ist dein Rennen vorbei. Die fahren wirklich on point und du hast halt keinen Platz für irgendwelche Sachen, wo du mal ausprobieren kannst. Du musst die Erfahrung haben, dass du die Strecke kennst. Vom Horst Seiger gibt es da zwei coole Dokumentationen, die sind auch auf Deutsch. Die bremsen für Kurven, die nicht sehen. Wer macht das von uns? Ja, du fährst auf eine Kurve, du siehst sie, okay, ich bremse und dann, was machst du? Du guckst vielleicht bei einer Serpentinenfahrt, guckst du schon in den Gebüsch quasi rein und guckst dann nicht mehr auf die Straße, ne? Dass du weiter vorweg guckst. Aber du bremst ja erst dann, wenn die Kurve siehst. Die bremsen, da sehen die Kurve noch gar nicht. Weil die da halt dann mit ihren über 200 km/h und zum Teil sogar 300 km/h, ne?
Ja.
Also muss man überlegen, es gibt ja auch da Top-Geschwindigkeitsstrecken, gerade so wenn die über den Berg fahren, da ist halt freie Bahn, Marzipan und dann, also die werden dann mit 170, 180 Meilen dann, das ist eine Ansage.
Man kann sich das nicht vorstellen. Also du musst es dir teilweise in Slow-Mo angucken, weil du kannst so schnell gar nicht gucken. Und ich will dazu nochmal, damit man sich es noch besser vorstellen kann, da wohnen ja auch, da gibt es ja Häuser und so direkt an der Strecke und so und es ist, du fährst ja durch Ortschaften durch und während du ja auf normalen Rennkursen inzwischen große Auslaufzonen hast, die das ja auch sehr sicher machen, geht das da einfach nicht bei so einem Straßenrennen. Ich bin früher ja beim Fischereihafenrennen gewesen hier, das ist ja auch ein Straßenrennen gewesen, ultra geiler Zirkus auch. In Bremerhaven, leider ja verboten worden, muss man sagen. Und ich durfte dann auch mal auf dieser Strecke einmal fahren, als da kein Rennen war und so. Und ich finde das alles, das ist richtig Gänsehaut alles irgendwie. Es ist richtig krass. Und Isle of Man ist das halt mal 1000, so diese ganze Gänsehautnummer. Das ist so krass.
Das Schöne ist, die Leute, die leben das. Das Rennen war auch vor denen da. Die sind damit alle da groß geworden. Das ist für die das Normalste der Welt.
Wie Karneval in Köln ist das, ne?
Wie Karneval in Köln. Du kannst dagegen nichts machen, ja? Also, und wenn du zwei, drei Bier, dann singst du auch jeden Karnevalsschlager mit. Also auch wenn du voll der Rocker bist. Also ich habe noch nie einen Rocker getroffen, der keine Karnevalslieder im Kölner Karneval gesungen hat. Ja, ne? Die leben das. Die machen dann an der Strecke, die können dann nicht zur Arbeit, ne? Die können dann nicht irgendwo hin. Nee, die setzen sich dann vorne hin und rechnen dann die Rundenzeiten mit und Co. Die leben das, weil das natürlich auch für die Insel ein entsprechendes Wirtschaftszweig halt auch ist. Ne? Ganz früher war es natürlich der Tourismus. Dann gab es die ganzen Pauschalreisen und Co. Ne? Die Leute konnten mal eben von England nach Spanien fliegen oder nach Italien. Mittlerweile fliegst du um die ganze Welt. Thailand liegt dir zu Füßen. Das ist überhaupt gar kein Problem mehr. Du musst nicht mehr direkt vor der Haustür Urlaub machen. Und das haben die natürlich mit diesem Rennen, zu diesen Zeiten, da explodiert es da. Ne? Da ist dann wirklich Tourismus da.
Man muss auch sagen, du sagst ja eben mit Tourismus und so, da spült halt auch unfassbar viel Geld rein. Ne? Also du hast einmal diese Steueroase, die Firmen anlockt, und dann hast du aber die Tourist Trophy und diese ganzen Rennzirkus, und das ist, guck mal, du sagst ja selber, die Hotels und so, die haben natürlich andere Preise in diesen Tagen. Die Restaurants werden da wahrscheinlich komplett überlaufen sein und dies und das und so. Ja, die kann auch keiner verübeln. Also wenn du auf Motorrad-Events bist, egal wo, du hast immer Merch von der Isle of Man. Die Flagge, viele wissen wahrscheinlich noch nicht mal, dass das die Flagge ist. Die ist mit so drei Beinen im Prinzip, so ein Stern aus drei Beinen oder so, ne?
Ja.
Weiß ich nicht genau, was das bedeutet, welche Ritterbeine da drauf.
Drei de Lour, das ist so die... Tja, Entschuldigung. Das ist so dieses gelebte Inselleben, ne? Egal was passiert, du fällst immer wieder auf deine Beine.
Ist das geil.
Ja. Und Trait de Lure, so ein bisschen die Gelassenheit und Co. Time enough.
Ja, nice, ey. Und das ist so cool, ne? Ich meine, so viele Leute haben diese Flagge auch irgendwo, zum Beispiel auf so Motorrad-Events im Camp und sowas, ne? Obwohl das in gar keinem direkten Zusammenhang steht, einfach weil das so ein Ding ist irgendwie für alle, ne?
Auf jeden Fall. Also ich würde noch gern zu dem Racetrack was sagen, weil du da gefragt hast.
Gerne.
Das eine ist, es sind natürlich normale Straßen, du kannst sie selber dann fahren. Du kriegst natürlich so einen gewissen Eindruck, wie könnte das sein, aber du fährst da natürlich nicht so schnell. Also es gibt keine Geschwindigkeitsbegrenzungen, das heißt, du darfst da auf dem Berg, darfst du dann auch richtig den Gashahn aufdrehen. Aber wer macht das denn? Also da gibt es so ein paar Bekloppte bestimmt, die dann da mal 200 oder was fahren, aber... Yeah. Auf so einer Straße, du ziehst da mal auf 140, 150, aber dann merkst du auch, nee, da vorne kommt wieder eine Kurve. Das ist ein bisschen zu schnell. Ich glaube, da kenne deine Limits. Das Krasse ist halt, auch wenn du so fährst, du fährst diesen Rundkurs einmal komplett ab, einmal um die komplette Insel, und du brauchst selber eine Stunde. Ich weiß nicht genau, ich habe keine Rundenzeit gemacht, aber so etwa eine Stunde. Dann gibt es den Manx Grand Prix. Das ist quasi auch mit so Qualifikationsrennen für die Isle of Man TT. Yeah. Du musst den Kurs dann in 25 Minuten schaffen, ansonsten bist du leider disqualifiziert. Die Profis hatten mal früher als dahin gefahren, ja, die schaffen es mittlerweile unter 20. Und das haben die jetzt mittlerweile, die Vollprofis, ja auch schon wieder unterboten.
Ja,
die
sind
mittlerweile bei 16 Minuten. Das dauert nicht mehr lang, dann fahren die diesen Kurs in einer Viertelstunde, wo du über eine Stunde brauchst. Über Landstraßen. Also es ist nicht Rennstrecke, es ist nicht Autobahn. Es ist Landstraße.
Ich hab's gerade hier stehen. Das ist einer meiner Sachen, die ich recherchieren konnte. 2023, Peter Hickman hat den Rundkurs von 16 Minuten aufgestellt. 23 ist noch, also nicht lange her, letztes Jahr. Und hatte eine Durchschnittsgeschwindigkeit von ganz knapp 220 Kilometer pro Stunde. Durchschnittsgeschwindigkeit auf Landstraßen.
Durchschnitt.
Komplett outstanding.
Heftig. Also das ist auch...
Also 60 Kilometer, Digga. Also
es ist einfach nur krass. Die haben in den letzten Jahren natürlich immer mehr und mehr die Rundenrekorde gebrochen in verschiedenen Rennklassen. Mhm. Das eine ist natürlich die Motoren, ne, die Entwicklung wird alles mehr. Das andere ist die Bedingungen. Ne? Also Klimawandel lässt grüßen. Es ist extrem trocken gewesen die letzten Frühjahre, und dadurch können die natürlich auch an den nassen, also wenn die durch den Wald und Co. fahren, noch mal mehr Gas geben, quasi noch schneller fahren. Und deshalb ist so gerade in den letzten, ja, so seit 2018, als Landwirt weiß man das so ein bisschen, 2018 ging das ja mit den trockenen Jahren los. Ja. Da ging es Jahr um Jahr ein Rekord nach dem nächsten, und jetzt tatsächlich der aktuelle Peter Hickman, absoluter Respekt. Und ja, jetzt gerade geht es ja auch schon wieder los mit den neuen, es ist gerade Practice Week, also ab nächster Woche, ich weiß nicht, wann das erscheint, aber jetzt, wo wir heute aufnehmen, ist Practice Week. Und ja, da hast du
nächste Woche ist ja dann Rennen.
Nächste Woche ist dann Rennen.
Da erscheint dieser Podcast. Also lohnt es sich mal wirklich im Internet jetzt live zu gucken.
Guckt euch alles an.
Ja.
Also jetzt da seid ihr.
Liegt, was da abgeht und so.
Genau. Und jetzt sind tatsächlich schon die ersten, die dann aus dem Stegreif, also eben muss man überlegen, die haben ihre Maschinen noch nicht eingestellt. Die testen die ja jetzt gerade, die adaptieren die ja jetzt gerade erst nicht direkt. Die fahren aus dem Stand jetzt schon die ersten im Durchschnitt 131 Meilen. Aus dem Stand, die haben die Maschinen noch nicht mal angepasst. Deshalb, ich bin mal gespannt, was nächste Woche so passiert. Also diese Woche, wenn ihr das hört.
Ey, übrigens Peter Hickman, ne? Ich habe mal ein Interview rausgesucht, wo er befragt wurde zu seinem Streckenrekord letztes Jahr. Und er selber hat gesagt, er ist übrigens auf einer BMW gefahren. Und er hat gesagt, ey, auf jeden Fall bin ich über meinem Limit gewesen. Also ich kann nicht sagen, dass ich an allen Stellen Kontrolle hatte über das, was ich tue. Das war schon mal geil. Aber er sagte auch, ich hatte 9 Überholmanöver irgendwie oder sowas, hat er gesagt. Mhm. Und er meinte, da könnte er durchaus noch mindestens ein paar Sekunden rausholen. Und dann, er könnte es irgendwie schaffen, auf jeden Fall auf die 15 Minuten zu kommen. Das ist halt krass, ja.
Auf jeden Fall. Das setzt halt auch, glaube ich, dann voraus, dass du die Renngruppen noch mal kleiner machst. Also ich glaube, es wird wirklich noch krasser, wenn du so eine Rennklasse, lass mal einfach nur die 20 Besten, dann nicht im 10, sondern 20 Sekunden starten, aber tatsächlich nur die 20 Besten einmal starten, dann bin ich mal gespannt, was die dann für Rekorde einfahren, ne? Weil es ist ja immer so, das sind die großen Namen, die vorne vorwegfahren und dann gibt's halt noch ganz viele andere.
Ja, ja, ja.
Respekt vor jedem, der das macht, weil die fahren alle so schnell. Aber es gibt natürlich die absoluten Top-Profis und dazu zählt in letzter Zeit jetzt auch Peter Hickman, der jedes Jahr da Erfolge einfährt.
Ja.
Große Erfolge. Witzig bei Peter Hickman ist auch, den seinen ersten TT-Sieg, der ist losgefahren, ist den Bray Hill runtergefahren. Ja. Und dann kommt an der Feuerwehrwache, fährst du rechts und ein Stückchen weiter. Und dann kommt so ein doppelter Kreisverkehr. Und der ist der in dem ersten Kreisverkehr geradeaus gefahren. Und als ich das gesehen habe, ich gedacht, was macht der da? Ne? Und in der Regel ist das eigentlich immer das Zeichen, wenn die dann so ranfahren, die haben Probleme im Motor. Also oder irgendwas anderes. Es stimmt was nicht. Die fahren dann lieber raus, als dass sie da irgendwas riskieren. Und da fing auch der Kommentator an, ne? Ja, hier so und so, der hat ein Problem. Nee, der hat einfach in dem Moment nicht aufgepasst, hat dann gedreht und meinst du eigentlich, der hat es dann verkackt? Das war dem sein erster Sieg, weil er dann gemerkt hat, scheiße, das muss ich jetzt einfahren und jetzt muss ich richtig Gas geben. Er hat selber nachher gesagt, die erste Runde ist bei mir immer die schlechteste. Das war mit einer seiner besten. Da hat er tatsächlich den ersten Sieg damit geholt. Wahnsinn.
Also vor der Pause vielleicht nochmal so Statements, die ich gefunden habe, unter anderem von Valentino Rossi oder auch hier aktuell Marc Marquez, ne? Beides Champions, die aus der GP, die beide auch schon dort gefahren sind und die gesagt haben, ey, großen Respekt für alle Fahrer, die das machen und so, ich würde es nie machen, haben die gesagt. Weil es ist was ganz anderes als, es ist nicht die gleiche Sportart, sagen die, wie auf dem Kurs, auf normalen Rennkurs Rennen zu fahren. Das finde ich schon eine Ansage, so, ne? Weil Marquez zum Beispiel, ey, es ist halt Weltspitze, ne?
Ja. Auf jeden Fall. Es ist auch ja nicht mehr vergleichbar, ne? Und das ist natürlich auch ein Grund, weshalb ich habe da tatsächlich auch in Vorbereitung nochmal zu dem Podcast nochmal geguckt.
Mhm.
Die Isle of Man, die ist in keiner Meisterschaft mehr drin. Das eine, was früher war, es war Teil der Weltmeisterschaft, bis dann tatsächlich die Rennfahrer auf die Barrikaden gegangen sind und haben gesagt, nee, sorry, das hat hier nichts mehr mit dem Rundkursrennen zu tun, was wir so fahren, wofür wir unsere Meisterschaften fahren.
Ja.
Wir müssen damit aufhören. Und dadurch haben die tatsächlich den Status verloren, sind also nicht mehr Teil in der Weltmeisterschaft. Aber trotzdem, das ist so groß, es ist so groß nachgefragt, die waren mal in verschiedenen Road Racing Championships quasi drin, sind sie so gar nicht mehr drin. Das ist, der Fokus ist auf Isle of Man und entweder du machst das Rennen oder du machst es halt nicht als Rennfahrer, ne?
Ja, ja, ja. So, und wir reden gleich natürlich nochmal so richtig über das Rennen selber, über viele Kuriositäten und auch natürlich über die Schattenseiten, denn es ist auch nicht nur das spektakulärste Rennen, Straßenrennen der Welt, sondern auch das gefährlichste. Und da ist viel passiert in den ganzen Jahren. Und das muss man halt auch ansprechen, wenn man über das Thema redet. Und das muss man auch wissen, finde ich, wenn man sich dafür, also wenn man zum Beispiel dahin fährt, muss man wissen, was das im Großen und Ganzen auch bedeutet. Das machen wir gleich. Aber vorher gehen wir kurz in die Pause, füllen unsere Bearcast-Playlist. Die gibt's bei Spotify. Der könnt ihr einfach folgen, wenn ihr auf den Link klickt, in den Shownotes. Da gibt's viele feine Songs. Unter anderem seit heute auch einen von Arthur. Welchen packst du drauf heute, Arthur?
Ja, ich mache natürlich passend zu Isle of Man von Kasabian Fire. Das ist der Titelsong von dem Film Hard am Limit.
Alter, geil.
Ja, es gehört einfach dazu.
Ja, den müsst ihr euch unbedingt reinziehen, denn das Ding huldigt wie kein anderer Streifen. Mega. Ja, dann gibt es von mir heute was Gechilltes, ne? Gestern habe ich wieder eine Runde Motorrad gedreht und das wirklich mal, weil ich bin gerade arbeitsmäßig ganz schön im Stress, so muss ich sagen. Und da hilft mir Motorradfahren gut als Ausgleich, wer kennt's nicht. Von mir gibt es heute was von Jack Johnson drauf, den habe ich gestern unter dem Helm nämlich schön in die Ohren reinmassiert. Und zwar Better Together, sehr gechillter Song. Kann man auch schön als After-Tour-Ride-Song hören, wenn man abends vorm Zelt sitzt oder in der Gastro sitzt. Gönnt euch das mal und gönnt euch die Playlist. Jetzt kommt ein kleiner Spot für euch. Wir hören uns gleich wieder. Und da sind wir auch schon wieder. Leute, paar Sekunden für euch. Kurzer Kaffee-Break für uns. Ihr müsst uns das nachsehen, beide nicht mehr die Jüngsten hier, ne? Aber du hast mir in der Pause ein Bild geschickt, ja? Per WhatsApp, das sehe ich gerade. Das ist total geil. Ich erkläre mal ganz kurz, ich beschreibe, was ich sehe. Ein Straßenschild. Man kennt es von hier, in der Lüneburger Heide steht sowas oft, ne? Reiterweg. Und hier ist aber noch ein klassisches Motorrad darunter. Und du musst uns mal ganz kurz erklären, wofür steht das? Heißt das, keine Autos erlaubt, nur Motorräder und Pferde?
Genau das bedeutet es
Geil, Mann.
quasi.
Ein
Und
Traum.
weil das ja hier ein Offroad-Podcast ist und wir natürlich auch nochmal speziell für die Offroad-Fahrer Werbung machen müssen, all die Leute, die gerne TED und Co. fahren. Ich bin sowas noch nie gefahren. Ich gucke mir da auch nur die Videos an vom TED. Finde ich mega cool. Auf der Insel ist es halt so, du darfst da auf diesen Wegen mit deinem Motorrad einfach fahren. So, das
Das ist
ist mir
traumhafte
das die
Weide,
50er ein
utopische
bisschen
Weide.
schwer. Ich habe auch schon den ein oder anderen Feldweg dann genommen, um dann zu diesen, ja, versteckten Stränden und so zu kommen, ne? Dann, ja, musst du halt in Schrittgeschwindigkeit dann fahren. Geht nicht anders. Aber tatsächlich, diese ganzen Wege darfst du dann nutzen. Und das hat auch noch einen kleinen Hintergrund, wo das herkommt. Du weißt, diese Leute leben fürs Motorradfahren. Und was gehört auch zum Motorradfahren, was auch im Offroad gerade mehr und mehr, wo ich weiß, dass du und Carina da momentan sehr hinterher seid, das Trifahren.
Ich wollte es gerade sagen, das
Und wenn die ihre Wettbewerbe machen, dann sind die zum Beispiel an dem einen Strand oder an einem anderen Strand und fahren dann mit ihren Motorrädern über diese Feldwege von Station zu Station. Und wenn die ihre Trial-Wettbewerbe da haben, dann ist das so ein bisschen über die ganze Insel verteilt.
Also, guck mal, das wusste ich auch noch nicht über die Isle of Man. Und es scheint ja wirklich ein Motorradmecker zu sein im Großen und Ganzen.
Ja.
Ich hätte nicht gedacht, also das kann ich jetzt schon mal so sagen, ich hätte nicht gedacht, dass da überhaupt über die TT hinaus da so viel überhaupt los ist und angeboten wird. Dass es sich ja offensichtlich lohnt, nicht nur dann dahin zu fahren. Ich habe übrigens in der Pause eben mal geschaut, wann ist denn eigentlich der Grand Prix? Das ist so Ende August, ja. Und das kommt für mich tatsächlich hier und da, in manchen dieses Jahr nicht, ja, aber in manchen Jahren in Frage. Und Mann, das werde ich mir ganz dick an. Das ist ja wirklich ein Träumchen. Vielleicht da mal ein praktischer Tipp von dir. Wann sollte man sich kümmern um Buchungen und so weiter?
Also kannst natürlich immer Glück haben, aber für TT ein Jahr im Voraus. Es sind ein Jahr im Voraus,
Schon, ne?
sind die Fährenverbindungen frei. Für mich ist es tatsächlich jetzt soweit. Ich möchte nächstes Jahr zur TT fahren. Ich bin seit, ich sage jetzt mal, 4 Wochen am Planen, ne, und am Gucken. So, Mitte Mai konntest du noch nicht buchen. Da hatten wir tatsächlich, da waren unsere Bekannten von der Isle of Man, waren hier zu Besuch und haben mit denen dann nochmal gesprochen. Und seit letzter Woche kannst du jetzt wieder ja die Fähren buchen, ne? Das heißt, du reservierst die jetzt für in einem Jahr. So, und dieses Jahr sollst du auf jeden Fall irgendwo mit einplanen. Natürlich kannst du auch spontan Glück haben, ne? Aber gerade zu den Dingern. Und das Gleiche würde ich auch beim Manx Grand Prix empfehlen, weil das natürlich auch eine höhere Beliebtheit hat,
Ja, klar.
weil es auch mehr Vielfalt bietet, ne? Also bei der TT ist tatsächlich auch alles sehr ausgerichtet auf die großen Rennen mit den modernen Maschinen. Jetzt könnte man mal zynisch sein mit den Reiskochern. Es ist halt nicht sehr divers, was da ist an Motorrädern, ne? Also die dominierenden, das ist nun mal Honda, Kawasaki, ne?
Ja.
die Deutschen haben da ein bisschen Vielfalt mit reingebracht, ne? BMW seit 2014, wo da so ein bisschen was mehr kommt, aber du hast da nicht so die große Vielfalt und das hast du tatsächlich beim Manx Grand Prix, ne? Die fahren da so Youngtimer-Rennen, die fahren die Classic TT und da ist ja größere Beliebtheit und deshalb, da würde ich auch empfehlen, ein Jahr im Voraus alles zu organisieren.
Ich schaue nach dieser Aufnahme schon mal in meinen Kalender und werde mal schauen, ob das passt, zufällig. Aber mir hat jemand gesagt, man muss gar nicht unbedingt, also wenn es nicht anders geht, auch nicht unbedingt so zum Rennen da sein. Hauptsache, man kriegt das irgendwie mit, ne? Also selbst in der Practice Week vorher, wenn sich vorbereitet wird und so, das ist schon Wahnsinn. Das macht schon mega Bock. Da ist auch ganz viel los schon und so, ne?
Oder was man halt auch machen, also es ist, der Rennzirkus ist 3 Wochen vorher geht das los. Woche vor dem Rennen ist tatsächlich die Practice Week. Da ist es dann natürlich richtig viel. Und auch nochmal im Nachgang. Du hast die ganzen Leute da, die das vielleicht auch noch mit einem Urlaub verbinden. Da hast du gerade um die Rennen, also es ist ein Zeitraum von fast einem Monat, wo da mehr einfach los ist als normal. Es gibt auch noch ein drittes Rennen da. Also, ne, wir hatten jetzt die Isle of Man TT, dann den Manx Grand Prix. Das sind beides die gleichen Rennstrecken. Bei dem Manx Grand Prix ist auch die Qualifizierung für die TT. Das heißt, 1:1 die gleiche Rennstrecke. Es gibt aber noch ein kleineres Rennen. Und da waren wir tatsächlich dann durch Zufall, als ich meiner Frau dahin geflogen bin, die Southern 100. Die ist unten im Süden. Das ist halt ein anderer Racetrack. Es sind aber auch die Profis, die dann damit fahren, in einem Rundkurs. Die machen auch einen Massenstart, also ich weiß nicht, Massenstart, wie heißt das? Die starten alle zusammen, wie man das so kennt von der Rennstrecke. Ne?
Was bei der TT
nicht so ist, genau, da fahren die alle einzeln. Genau. Und das ist halt auch noch eine Möglichkeit. Und dieses Rennen ist im Juli. Also,
geil.
Du bist da, wenn du jetzt nicht wirklich sagst, so auf meiner Bucketlist muss jetzt Isle of Man TT stehen, was ich da nie draufschreiben würde, weil, Alter, Isle of Man, wenn du das schon machst, egal. Auch ohne Rennen. Mega cool. Die leben einfach dieses Motorradding. Und das kann ich nur jedem ans Herz legen. Nice. Und dann, wie gesagt, Manx Grand Prix.
Du hast mir gerade wieder richtig Hoffnung gemacht, dass ich
das erleben werde. Und deshalb habe ich dir auch geschrieben, weil ich gedacht habe, oh Mensch, jetzt sagt der schon wieder, passt nicht, passt nicht. Ja, es gibt andere Möglichkeiten. Mach das.
Lass uns ins Rennen reingehen. Darüber haben wir bisher noch gar nicht so gesprochen. Also erstmal, du hast schon erwähnt, es gibt verschiedene Klassen. Es gibt nicht nur die Superbike-Klasse, obwohl das wahrscheinlich die berühmteste ist, oder?
Also es sind ja alles ja irgendwo Superbike-Klassen. Es gibt die klassischen Superbikes. Dann gibt es den Super Twin, Super Stock, was quasi handelsübliche Motorräder sind mit geringen Modifizierungen. Und dann halt für die Senior TT, das ist so die Rennklasse. Das ist dann auch damit das letzte Rennen. Und dann gibt es halt noch die Sidecar-Klasse. Sidecar, ne? Aber in der Regel ist das so entweder 600 Kubik oder 1000 Kubik Rennklasse, wo die sich irgendwo einordnen.
Okay. Dieses mit dem Twin hatte ich gelesen, das ist so ein bisschen neu. Das gibt es noch nicht so ewig, wo man einen Parallel Twin fahren muss, also einen, wie heißt das auf Deutsch, einen Zwillingsmotor mit nebeneinander liegenden Zylindern. Und Super Twin, genau. 90 bis 100 PS habe ich gelesen. Na, und die Superbike, also die ganz großen, das, was man in den bekannten Filmen sieht und so, das sind die mit über 200 PS, die Kisten. Damals übrigens habe ich rausgefunden, 1907 gab es schon die Regel, so man darf im Prinzip mit allem fahren, was geht und so. Und, ach, jetzt kommt ein Fun Fact, bei der Junior TT 1926 gab es einen Fahrer, der hieß Garelli, mit dem damals stärksten Motorrad aller Zeiten, mit 4 Vergasern, 20 PS bei 4.500 Umdrehungen. Ne? Das war das Kampfansage, ja?
Ja.
Da haben wir ein ganz kleines technisches Problem, da sind wir wieder. Und dann hatte ich es ja schon gedroppt bei, mich fragt ja keiner, der Audi TT wurde tatsächlich benannt nach der Isle of Man Tourist Trophy. Weiß kaum jemand.
Also. Ich wusste das auch nicht.
Guck, eine Sache konnte ich dir noch stecken, die du noch nicht wusstest. Ja. Sehr nice. Okay, also zum Rennen. Natürlich werden wir jetzt den Fokus ein bisschen auf die erste Reihe legen, sag ich mal, weil da auch die ganz großen Dinge passiert sind. Aber ich finde es wichtig, dass wir auch erwähnt haben, es ist viel größer als das. Ne? Und ich weiß noch von Bremerhaven, dass diese ganze Seitenwagengeschichte, also mich persönlich hat das voll umgehauen, ich fand das total faszinierend, was da abging. Das hat ja nichts damit zu tun, was man so als Seitenwagengespann kennt, das ist ja irre, ne? Die liegen da ja drin und klettern da drauf rum, ich fand's super geil, super spannend. Also wir haben darüber gesprochen, es gibt diese Vorbereitungszeit, dann gibt es ein Rennen und es, ihr dürft euch das nicht so vorstellen, dass es ein Starterfeld gibt und die auf Go halt alle losfahren, sondern die fahren zeitversetzt los und die versuchen eben die schnellste Runde zu fahren und wie war das? Genau, es gibt auch Boxenstops, da wird Zeit neutralisiert. Vielleicht kannst du dazu was sagen.
Ja, also es ist so ein bisschen, es kommt immer darauf an, welche Rennklasse. Und dann gibt es da unterschiedliche Rundenzeiten. Ja. Nicht Rundenzeiten, sondern Anzahl an Runden, die gefahren werden. Ne? Mhm. Das kann von 3, 4 bis hin halt zu 6 Runden gehen. Und wenn du da die 6 Runden fährst, dann brauchst du natürlich irgendwo auch deine Boxenstops. Die werden aber tatsächlich auch mitgezählt. Ne? Das kann dann sein, gerade wenn du die 6 Runden fährst, da ist auf jeden Fall ein Reifenwechsel mit dabei. Wenn du weniger fährst, kann es tatsächlich auch nur eine Tankfüllung dann sein, die du dann bekommst. Aber das sind so die Dinger. Ne? Also entweder Reifenwechsel tatsächlich und da ist es dann wie bei der Formel 1, es muss schnell gehen, weil die Zeit, die kostet. Und so schnell, wie die da ein Hinterrad gewechselt haben, Wahnsinn. Ja, oder halt das Tanken. Das Tanken ist halt auch das Witzige. Die haben wirklich nur diese Blechkübel, die da dann hängen. Das ist auch so dieses typische Bild vorm Grandstand, also vor der Start- und Zielgeraden. Da hängen diese ganzen Blechkübel, wo einfach nur der Sprit in der Leitung runterläuft.
Also auch da. Wie Trichter saufen.
Ja, genau. Ja, ja, wie auf dem Festival. Genauso sieht das aus. Und das ist halt das Normalste da der Welt. Ja, die fahren alleine. Die fahren, das ist ein Rennen gegen die Zeit. Ne? Die fahren im 10-Sekunden-Takt. Die haben alle ihre Zeitmesser drauf. Und auf der Start- und Zielgerade, ja, geht dann einer nach dem nächsten, fährt dann das Rennen gegen die Zeit. Warum? Weil es einfach zu gefährlich ist. Früher war das auch anders. Da gab es auch diesen berühmten Le Mans-Start, ja, wo die dann auf die Mopeds draufspringen und die alten Kisten, die musstest du ja dann noch anlaufen. Ne? Also du musst dann mit dem Motorrad loslaufen und dich dann draufspringen. Sowas siehst du dann tatsächlich bei der Classic TT teilweise. Aber das geht natürlich heute nicht mehr. Die stellen sich auf und dann geht's los. Ein Schlag nochmal auf die Schulter und dann fährt da jeder einzeln sein Rennen.
Du kennst ja sicherlich diese Doku von Guy Martin, ne?
Ja.
Diesen Film. Der ist ja verrückt, weil der ist ja längst nicht der erfolgreichste Teil. Er hat, glaube ich, auch nie gewonnen bis heute. Aber er ist einer der berühmtesten Fahrer der letzten Jahre. Und das ist eine super geile. Also, wenn ihr Isle of Man in a nutshell haben wollt, da ist die Doku tatsächlich geil für. Obwohl sie teilweise schon ein verrücktes Licht darauf wirft. Da, also zum Beispiel hat mir jemand gesagt, der großer Dunlop-Fan ist, war eine Kundin im Park, wo ich arbeite, die hat gesagt, dass eigentlich wirft das ein Licht auf die ganze Sache, was auf keinen Fall repräsentativ ist. Dennoch, ich empfehle das sehr, weil der Typ unfassbar crazy ist, so. Ja, und beste Szene ist, dass er sagt, Alter, Abend vorher fahre ich immer noch mit meinem Bus irgendwo alleine an den Beach und da fasse ich mich immer gerne selber nochmal an, weil ich mich einfach so am besten vorbereite. Da muss ich mal ein bisschen Stress abbauen und so. Also das sagt er einfach so, das passt einfach alles so zusammen. Wenn ihr euch das mal anschaut, auf jeden Fall, das ist ein großer Tipp, aber worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Jetzt weiß ich wieder. Und zwar sagt der auch in dieser Doku, in diesem Film, obwohl es um Zentimeter teilweise geht, obwohl du eigentlich perfekt fahren musst und so, du kannst dir bei der Länge dieser Strecke trotzdem nicht alles merken. So. Du musst trotzdem noch ganz instinktiv fahren. Und das in Hinblick im Kontext dieser ganzen Facts, die wir jetzt hier gedroppt haben, die letzten Minuten. Also das ist fast übermenschlich, finde ich ehrlich. Dann verstehe ich auch, dass jemand wie Rossi sagt, machen wir nicht. Haben wir keinen Bock drauf, ne? So. Ja, wir müssen sowas, glaube ich, hier immer wieder einwerfen, um das Phänomen zu verstehen, was so krass ist. Diese Strecke, über die wir jetzt gesprochen haben, die ist eben auch fast gar nicht angepasst. Hast du ja auch gesagt, das ist eigentlich eine normale Strecke über die Insel. Was halt auch heißt, es gibt Kuppen, da sieht man die mit diesen Bikes springen bei diesen Geschwindigkeiten. Ja. Das ist irre.
Also Kuppen, Bodenwellen, kurvige Straßenverläufe, ja, wo du dann auch gucken musst, du denkst, ach, da kann ich jetzt links dran vorbeiziehen an einem Baum, ja, der so ein bisschen in die Straße reinragt. Nee, davor ist aber noch ein Gehweg. Fahr da besser nicht über den Bordstein drüber. Ja, oder James Hillier hat ja da so einen Wackler gehabt, wo jeder gedacht hat, boah, jetzt liegt der auf der Nase, wo das Dingen wieder gerettet hat und weitergefahren ist. Ja, auch wenn er nicht gewonnen hat, aber allein, dass der sein Motorrad da wieder gepackt hat.
Ja, ja.
Wahnsinn. Ja, Wahnsinn.
Ja. Ich meine, das sind so Sachen, da auch wenn ich so in meinem Offroad-Bereich unterwegs bin, es gibt ja manchmal Situationen, da klatscht man einfach Applaus, weil man gedacht, man hat die da schon liegen sehen und so. Ja. Nur fahren die mit, weiß ich nicht, 30 km/h und nicht mit 200, 300 km/h. Wo man denkt, das, also wenn ich hatte früher ja auch eine Supersportmaschine mal und unter anderem war ja Grund, die zu verkaufen, weil ich es für mich für zu gefährlich hielt. Und das Krasseste, was ich damit mal gemacht habe, war eine gerade Strecke zu fahren, Kopf unter die Scheibe und mal gucken, was geht. Ne? Und du, also jeder, der das mal erlebt hat, sei es als Beifahrer oder als Fahrer, weiß, die Straße wird immer kleiner vor deinen Augen. Die zieht sich so zusammen, die ist nur noch Zentimeter groß vor deinen Augen. Alles zieht so schnell vorbei, dass man denkt, boah, wenn ich nur einmal zwinker, habe ich so viele Meter gerade schon wieder gemacht. Da darf nichts passieren, mit dem ich nicht rechne. Wenn hier ein Stein liegt und es gibt zum Beispiel, hat der Hickman auch in seinem Interview gesagt, er hatte eine Situation, da hat sich sein Vorderrad kurz versetzt. Ne? Und er meinte, also das ist normalerweise, wenn du das nicht trainierst ohne Ende und da reden wir, da kannst du nicht nachdenken in dem Moment, dann ist es, das ist tödlich einfach, was dann passiert. Ne? Das ist
super. Du musst in dem Moment, musst du immer funktionieren und auch ja. Da, Horst Seiger sagt da, das ist das erste Mal, wo der gefahren ist, wurde er gefragt, hast du Motocross-Erfahrung? Ja. Ich gesagt, nee, wie, warum? Das ist hier also sicherlich von Vorteil, wenn man da mit sowas umgehen kann, ne?
Ja, ja.
Weil es kann halt alles kommen, es kann alles da auch nochmal liegen, ne? Wo du dann irgendwo reagieren musst. Und da kannst du, glaube ich, im Offroad da sicherlich das eine oder andere lernen. Was auch ist, die bauen natürlich nicht die Straßen um und eine Stelle, die es so gibt, die Balloch Bridge, da müssen die über so eine über eine Brücke quasi fahren. Das ist wie so ein kleiner Hubbel.
Ja.
Und die kommen da noch nicht mal gerade drauf zugefahren, sondern kommen im Winkel darauf zugefahren, müssen da kurz vorher abbremsen, dann über diese Kuppe fahren und da ist meistens der Moment, wo die dann auch so richtig, also gerade die Profis dann richtig weit springen. Ne? Die springen dann von der Brücke dann bis in am nächsten Alter. Pub quasi vorbei.
Der Rave Pub, der da ist. Ja.
Genau das. Da habe ich auch ein paar schöne Videos mir selber davon gemacht. Tatsächlich erst, ich stand da mit meinem Handy, da gab es gerade diese Slow-Mo-Funktion neu. Ich mache ein Slow-Mo-Video und sehe nur, patsch, wie er landet und hinten die Schwinge alles komplett zerrissen. Ja. Jung hat sich damals richtig gefreut, dass ich das durch Zufall gefilmt hatte. Ja, ihm ist nichts passiert an der Stelle, ne? Muss dann raus.
Ja. Ja, und jeder, der schon mal gesprungen ist mit seinem Bike, sei es im Motocross oder halt auch mit einer Enduro so, der kann das nachempfinden, was das eh für ein Nervenkitzel ist, so das ist das Ganze. Und bei diesen Geschwindigkeiten, mit diesen Motorrädern, die dafür wirklich nicht gebaut sind, muss man sagen, ne, ist das natürlich eine ganz andere Welt. Wenn wir über die Tourist Trophy sprechen, dann müssen wir auch über ein paar Namen sprechen. Ich habe jetzt schon ein paar Mal erwähnt, Joey Dunlop, dieser Name ist ja nicht zu trennen mit diesem Wettbewerb, mit diesem Rennen. Ich weiß gar nicht genau, wann der, doch 2000 ist 1000. Der verunglückt.
Der hat nochmal aufgeräumt auf der Isle of Man, hat da tatsächlich nochmal ein Rennen gefahren und da gibt es auch einen schönen Film über die Dunlop-Familie quasi. Das ist ja nicht nur Joey, es ist ja eine Dynastie, ganze Familie. Es ist eine Dynastie, genau. Ja, ja. Und der Joey, der 26 Siege eingefahren hat auf der Isle of Man, hat dann da nochmal mit seinem Bruder, der auch Rennfahrer ist, der Robert Dunlop, der hat dann sein Teammanager hat ihn gecoacht und der hat dann tatsächlich da nochmal Siege eingefahren. Zwar nicht die Senior TT, aber eine in einer der anderen Rennklassen. Mhm. Und dann gab es ein Rennen in Estland und da ist er dann leider tot, also tödlich verunglückt bei dem Rennen. Ne?
Fast schon ironisch, oder? Dass er wirklich die TT, das gefälligste krasse Rennen, da so erfolgreich gefahren ist, über so lange Zeit. Leute, 26 Titel, ne? Super krass. Ja. Und dadurch, also das sind die Titel, das heißt ja noch, er ist ja noch viele Jahre mehr. Und so gefahren, ohne da jemals zu verunglücken und so. Und dass er dann bei so einem Rennen, was ich kenne es jetzt nicht, das, ich habe es mir aufgeschrieben,
das kennt keiner.
Pirita Kose, ja,
das kennt man halt einfach nicht, ne? Also wenn du da nicht so 100% voll der Obernerd bist, dann kennst du das Rennen nicht. Du weißt dann nur, der ist auf so einem kleinen Straßenrennen dann verunglückt, ne? Ja, und das Krasse ist, dem sein Bruder ist ja dann nachher noch wieder aufs Bike gestiegen.
Ja.
Die hatten halt auch unzählige Unfälle, unzählige Sachen, die irgendwie gebrochen und Co. waren.
Ja. Ja.
Der Robert Dunlop, der ist auch tatsächlich eine Zeit lang diese JPS Norton mit dem Wankelmotor gefahren. Das ist so komplett in Schwarz. Das sind so die Bilder, die man dann immer mit dem quasi in Verbindung setzt. Hat auch viele Siege, wie viele weiß ich nicht. Und der Robert, der hat zwei Söhne, den William Dunlop und den Michael Dunlop. Und der William Dunlop, ich habe ihn selber tatsächlich die zweimal da gesehen, getroffen, auch im Fahrerlager. 2017 war das noch das letzte Mal. Und der ist ja dann tatsächlich leider auch bei einem anderen Rennen tödlich verunglückt. Und der Vater ist 2008 bei der Northwest. Das ist so das Pendant in Irland. Auch ein relativ großes Straßenrennen, was man in der Szene so kennt, ne, weil da, läuft immer vor der TT. Das heißt, da wird das erste Mal so drauf geguckt, okay, wer ist denn hier gerade vorne mit dabei? Genau, da ist er bei einem Trainingslauf, ist er verunglückt, 2008. Ja, und jetzt fährt tatsächlich nur noch der
Michael.
Der Michael, der 2014 da schön die BMW, was ich auch ein sehr cooles Motorrad finde, tatsächlich auch in dieser M-Lackierung war das, die S1000 Doppel-R.
Holt mich auch sehr ab,
Ja, in so einer Sportvariante, da hat er tatsächlich den, also nicht den ersten, einen Sieg mit eingefahren, aber das war für BMW, denke ich mal, ein ganz großer Punkt, weil seitdem sind die mit dabei. Seitdem haben die da die großen Maschinen in den ganzen großen Klassen vertreten. Ja, und der gute William, der hat jetzt seine 25 Siege auf der Uhr. Und der Michael. So, und das ist natürlich ein weniger. Und das ist tatsächlich für dieses Jahr das ganz große Thema. Also in den Trainings war der schon richtig gut. Und jetzt ist natürlich alles, wartet jetzt auf diesen historischen Moment, dass er jetzt da seinen 26. Sieg und mit seinem Onkel quasi gleichzieht. Das wäre dieses Jahr ein echt historischer Moment.
Was für ein Pressure, Alter. Was für ein Pressure für den guten Michael Dunlop. Ey. Aber auch was für ein Schicksal, was für eine Dynastie und wie irre. Ja. Man würde ja eigentlich glauben, dass gerade so Söhne der Insel, so die da immer den ganzen Tag fahren, diese Strecke immer auswendig lernen. Dass das, aber es scheint viel mehr zu sein als nur das,
was es ausmacht. Also es ist auf jeden Fall auch eine Erfahrung, das Kennen, Talent.
Ja.
Also ich glaube, das weiß jeder von uns, ne? Wir haben alle irgendwie
so in der Familie liegt.
Ja, oder auch das. Es gibt ja einen Manxman, der nach wie vor fährt, auch schon viele Siege eingefahren hat, der Connor Cummings. Hat da auch sein eigenes Café in Ramsey, wo man mal hinfahren kann. Also super, super nice. Wie gesagt, der hätte tatsächlich jeden Tag die Möglichkeit, da wahrscheinlich die Strecke zu lernen und das bringt ihm natürlich auch sicherlich was. Aber ist der Einzige, der vorne mitfährt, der selber von der Insel auch kommt. Die meisten kommen irgendwie aus Irland, England.
Ja, faszinierend, ey. Und die haben nichts mit den Reifen zu tun, ne?
Nee, die haben nichts mit den Reifen zu tun. Die teilen sich nur den Namen und Dunlop ist da riesig vertreten, ne? Also die haben dann da ihren eigenen Trucks, wo die dann für die Fahrer die Reifen dann aufziehen, ne? Aber tatsächlich, die haben erstmal nichts direkt miteinander zu tun.
Ja, also Dunlop, also sowohl Joey natürlich, aber auch Michael. Das sind solche, also in der Szene da, das sind solche Helden. Wie gesagt, ich habe jemanden kennengelernt, die richtig ultra-Fan ist und die hat gesagt, du, im Schlafzimmer hängt, also ich bin verheiratet und schlafe mit meinem Mann in einem Bett, über dem hängt ein Bild von Michael Dunlop.
Es ist halt auch einfach Wahnsinn, was die, also alleine, dass du dieses Rennen einmal gewinnst, ist, glaube ich, schon echt eine Leistung, aber das, überleg mal, 25, 26 Mal. Der nächste, der da kommt, ist der John McGuinness.
Der früher den Rundenrekord mal hatte, ne?
Genau.
Ganz lange, ja.
McGuinness, und auch da, der ist nach wie vor, die grauen Haare kommen jetzt. Ja. Das sieht man, sagt er auch jetzt in den Trainings. Und der fährt auch vorne mit. Also der nach wie vor ist der vorne mit dabei. Und das ist, also das heißt was da, ne? Und der hat da das Gespür, das Feeling, Talent.
Ich, weißt du, eine Frage, die ich mir gestellt habe, die wir jetzt mal klären müssen, ist, das Ding heißt Isle of Man, ja? Und so, und wir reden die ganze Zeit über Männer. Darf man da eigentlich als Frau mitmachen?
Es gibt auch Frauen. Das wird in dem Film mit dem Guy Martin, da ist auch die Kollegin, ich habe gerade den Namen nicht auf dem Schirm, die war letztes Jahr als Kommentatorin mit dabei. Die gibt's auch. Also da fahren auch dann Frauen mit, aber das dominierende Feld vorne, die Namen, die man kennt, das sind durchgehend Männer. Also Frauen sind da auch willkommen. ohne Frage, aber die dominieren da nicht in den, in den oberen Rängen. Und es gibt zwei berühmte Rennfahrerinnen, die auch in der ewigen Bestenliste mit drin stehen. Es gibt so eine ewige Bestenliste, da ist zum Beispiel Guy Martin auf Platz 7 ohne einen Sieg. Wahnsinn. Aber ist in dieser Liste, weil er einfach dieser Publikumsmagnet ist, ne?
Der ist halt irgendwie dabei und so ein Gesicht, ne?
Und da sind tatsächlich auch zwei Rennfahrerinnen, aber ich kann jetzt gerade auch den Namen nicht sagen. Ich kenne sowieso nur, das kann sein, ich kenne auch wirklich nur die großen Namen dann, die du halt immer wieder mitbekommst.
Ja.
Ne? Das ist, du guckst das 2 Wochen lang und dann ist wieder so ein bisschen ein Jahr eigentlich Ruhe. Ich verfolge jetzt eine Northwest 200 nicht wirklich und auch die anderen Rennklassen. Und dann kriegst du natürlich nur die immer wieder im Fokus stehen mit, ne? Die immer wieder im Interview stehen. Mm-hmm.
Hatte ich das am Anfang schon erwähnt? Ich hatte noch einen Fun-Fact zum Wahlrecht rausgesucht. Habe ich das schon erwähnt?
Nee, erzähl mal.
Genau, und zwar, das ist ein wirklich witziger Fun-Fact und der ist, dass auf der ganzen Welt international die Insel, aufgrund ihres Rechtsstatus ist ja unabhängig, die Insel die erste Nation war, in der Männer und Frauen wählen durften. Das ist witzig. Ja.
Krass.
Ich rausgefunden. Zumindest sagt Wikipedia das. Und das finde ich irgendwie witzig, dass die Isle of Man so ein Vorreiter für Frauen war, was die Demokratie und Partizipation angeht. Gibt es da auch deutsche Helden eigentlich, wenn wir über Fahrer sprechen? Ich habe nur was gefunden zu Siegfried Schauzu. Der ist Gespann gefahren und hat dann mehrere Titel geholt.
Also es gibt ja die deutschsprachigen, ne? Also Horst Seiger, der jetzt nicht mehr mitfährt. Mhm. Und dann gibt es den Julian Trummer, der auch wieder immer wieder im Fokus steht und da wirklich super Rundenzeiten abliefert. Aber bei dem Julian Trummer weiß ich jetzt tatsächlich nicht, ob das ein Deutscher ist oder ob es ein, also der hat auf jeden Fall einen Akzent, den man eher aus dem Süden Deutschland kennen würde oder ob er vielleicht sogar Österreicher ist. Das weiß ich nicht. Also Julian, falls du zuhörst, tut mir leid, wenn ich deine Nationalität nicht weiß. Aber der ist deutschsprachiger Rennfahrer.
Das ist witzig, wenn er sich jetzt meldet.
Ja, er ist tatsächlich auch gibt's einen ARD-Beitrag, so einen 20-Minuten-Beitrag. Da wird er dann auch interviewt. Das war in seinen Anfängen. Sehr cool. Auch ein sympathischer Dude. Also alles, was über ihn so an Interviews und Co. gibt. Cool.
So, und dann haben wir ja eben schon angekündigt, müssen wir auch über die negativen Seiten reden. Denn damit meine ich gar nicht, weil dass das ein Motorsport-Event ist und das sicherlich nicht das Beste ist, was man für die Insel und Umwelt tun kann. Leute, da gucken wir mal drüber hinweg. Es ist dann auch nur einmal im Jahr, beziehungsweise es ist nicht, dass da nur die ganze Zeit Motorrad gefahren wird. Ich möchte darüber reden, dass da wirklich schon viele, viele zu Schaden gekommen sind. Unter anderem sogar auch Zuschauer sind da schon zu Schaden gekommen. Da hat man auch einiges gemacht, um das ein bisschen zu verbessern. Aber erstmal geht es natürlich in erster Linie um die Fahrer. Es ist ja das gefährlichste Straßenrennen der Welt, vielleicht das gefährlichste Rennen der Welt. Das kann ich nicht genau beurteilen. Und damit auch das umstrittenste Motorradrennen. Denn seit 1911, da gab es das erste Todesopfer, 1907 haben die angefangen, also 4 Jahre später. Und offiziell sind gelistet 155 Todesopfer. Das ist heftig. Das ist richtig heftig. Also wenn man überlegt, dass in der normalen GP und so gar nichts mehr passiert, weil das einfach sehr sicher geworden ist, ne? Durch alle möglichen. Es geht vor allem um die Strecke. Das ist so das der Hauptgrund, warum sowas passiert.
Es ist tatsächlich auch, ne? Also die Gefahr, die schwebt halt da immer darüber. Und die fahren halt wirklich hart am Limit, ne? Also der Namenstitel, der kommt nicht von ungefähr. Das ist, die arbeiten da an der Grenze des Machbaren. Und wenn da irgendwie ein Fehler passiert, dann sterben da auch Leute, weil wenn du hast keine Auslaufzone. Wenn dir da ein Fehler passiert mit über 200 km/h und da ist dann ein Baum, dann ist das schön, wenn da noch ein Heuballen davor ist, wenn rechts daneben noch die Steinmauer irgendwo ist. Also das ist, du bist so nah da irgendwo dran und das kannst du halt auch nicht alles irgendwie in Watte verpacken. Das funktioniert nicht. Du kannst nicht den Baum verpflanzen, du kannst nicht die Laterne eben wegräumen, du kannst nicht die Mauern irgendwie einschallen. Das funktioniert nicht. Und deshalb ist es tatsächlich so gefährlich. Und ja, auch für die Besucher, die da hingehen. Ja. Je nachdem, wo du sitzt, du sitzt quasi da unmittelbar an der Strecke. Also du setzt dich an die, du kannst wahrscheinlich teilweise an den Stellen, packst du deine Füße noch auf den Asphalt, wo die vor dir langfahren. Das ist halt erlaubt.
Mit 300.
Ne? Ja, und die fahren dann direkt vor deiner Nase, sitzen im Grünstreifen oder. Ja, ja. Das ist schon echt heftig. Ja, und deshalb.
Ja, wenn die einen Rutscher haben, Reifenplatzer, keine Ahnung.
Es kann alles passieren, ne? Ja. Und ja, das ist natürlich die Gefahr. Es sterben nach wie vor Leute und es sterben auch nach wie vor große Rennfahrer, also ja, große Namen oder auch Leute, die dann ja, du kennst dann irgendwann den Namen und ja, dann ist es dann um ihn geschehen. Ne? Das ist, hast du jedes Jahr irgendwo und dann hängen die Kränze ums Motorrad. Ja, das ist halt echt traurig. Und die sind da auch, ja, wie soll man sagen, sehr, sehr straight. Ne? Mhm. Die fahren nur, wenn das Wetter es zulässt. Und zwar nicht die Sicht auf der Straße, sondern für den Helikopter. Das heißt, der Helikopter, der muss fliegen. Das ist ein Nummer 1 Kriterium quasi, dass der sofort Leute ins Krankenhaus bringen kann. Ne? Gerade die Leute, die aus der Blaulichtfamilie sind, die Golden Hour of Shock, ne? Dass du quasi da die Patienten dann auch schnell versorgst. Das kriegst du da dann wirklich nur mit dem Hubschrauber auch hin. Ne? Deshalb, die sind da parat. Ja, das Schlimme ist nur, und das ist auch so ein bisschen, da spricht man nicht gern drüber.
Ja.
Wenn dann einer stirbt, dann wird trotzdem weitergefahren, ne?
Ja, ja.
Es ist nicht so, dass dann da alles eingestampft wird. Wenn einer dabei drauf geht, dann ist immer die Situation wann, wie. Aber sobald du wieder fahren kannst, wird gefahren.
Ja, das ist, glaube ich, das, was so umstritten macht. Also, weißt du, wenn ein Unglück passiert bei einer Samstagabendshow, wie Wetten, das oder so, da wird das ganze Abbruch. Konzept überdacht, Abbruch, da steigt der Moderator aus, dies, das und so. Ja. Und da ist, sag ich mal, in Anführungsstrichen noch nicht mal jemand verstorben, sondern es war ein schlimmer Unfall so. Und da ist es praktisch so, das sagt ja auch Guy Martin in dem Film, du weißt, wenn du morgens auf dein Motorrad steigst, nicht genau, ob du wieder absteigst. Also, und wieder auf deinen Füßen stehst danach. Das weißt du nicht. Und das finde ich auch wichtig, dass wir das hier nochmal angesprochen haben. Wenn ihr euch entscheidet, dahin zu fahren, dann ist das ein Teil davon. Ne? Und auch letztes Jahr gab es Todesfälle, also zumindest einen, von dem ich gelesen habe, 23. Und das, ich weiß nicht, wie es ist, wenn man da ist, aber man kriegt sicherlich schnell mit. Also selbst wenn man es nicht direkt mitkriegt und so. Und das ist, glaube ich, was, wenn man dann abends da sein Bier gezapft in der Hand nimmt, was man irgendwie, also ich weiß nicht, das wäre schon ein Punkt für mich. Ne? Und das, da sollte man sich vielleicht vorher schon so ein bisschen mit auseinandersetzen, dass das ein Thema ist.
Wenn man weiß. Also es kann durchaus passieren, gerade wenn man zu dem großen Rennen fährt. Ne? Also wir hatten das beim Manx Grand Prix immer, dass einfach Red Flag Situation ist und dann weißt du halt erstmal gar nicht, was los ist. Musst dann gucken, dass du es irgendwie übers Radio oder Co. mitkriegst.
Okay.
Dass da einer, also gestorben ist, habe ich nicht mitbekommen, aber halt schwere Unfälle. Ne? Und ich weiß noch das letzte Mal, der auf dem Grandstand, da waren wir tatsächlich gerade da, da hat dann der Rennleiter, der dann auch immer seine Durchsagen macht, ne, hat dann mahnende Worte, ne, an die Familien, wo dann die Jungen quasi Newcomer und da nach einem Start immer wieder die Leute rausgeflogen sind, gesagt haben, ey, so geht das nicht. Schaltet den Kopf ein, wenn ihr da fahrt. Ja, die haben es dann, also gerade die jungen Wilden, die es dann am Anfang alle irgendwie übertrieben haben.
Ja. Also, das nimmt auch zu. Es gab, das habe ich mir irgendwo aufgeschrieben, auf jeden Fall gab es vor ein paar Jahren erst einen Rekord, einen traurigen Rekord, ich glaube es war 2022 oder so, an Todesfällen während der Rennwoche. Und das hat natürlich damit zu tun, dass es immer schneller wird, ne? Und immer mehr, das Limit sich immer mehr verschiebt und so, ne? Während du hast ja am Anfang gesagt, 60 Minuten und dann sind es noch 15 Minuten. Also, das ist natürlich auch provoziert und irgendwie in Kauf genommen. Und du kannst nichts ändern an den Randbedingungen und deswegen kauft man das so mit und so. Also ich finde auch, da müssen wir jetzt hier keine Entscheidung drüber treffen, ob das so in Ordnung ist oder nicht. Das muss im Prinzip jeder tun, es ist ja auch jeder freiwillig da, sag ich mal so, ne? Und die Piloten wissen sowieso, um was es da geht und was da passiert.
Was man im Vorhinein ausmerzen kann, Mad Sunday, das ist der Tag.
Darüber müssen wir noch sprechen, ja.
Ja, weil das ist natürlich die Veranstaltung, wo dann die Racetrack quasi gesperrt wird. Das heißt, es sind Rennbedingungen, die Marshals stehen überall, die Strecke ist zu und dann darfst du auf der Rennstrecke mal so richtig fahren, ohne Verkehrsregeln, sondern du darfst da dein eigenes Rennen fahren. Und das ist immer der ist jetzt für uns jetzt am Sonntag, für euch letzten Sonntag, zwischen der Practice Week und der Race Week. Und da darf dann jeder fahren, so schnell wie er kann. Und O-Ton von meinem Vater war immer, das ist der Tag, wo die den ganzen Tag mit der Bimmelbahn fahren. Bloß nicht an die Strecke, weil da passieren dann natürlich nochmal mehr Unfälle, weil da einfach Amateure fahren wie sonst was. Ja, man möchte den Leuten das halt auch bieten, ne? Deshalb, Mad Sunday, das ist für die Leute, die da Bock drauf haben. Ich kann das auch verstehen, wenn man das unbedingt mal fühlen möchte. Aber das ist dann tatsächlich so ein Tag, den muss ich jetzt nicht mitkriegen. Ne? Also, ja. Da würde ich dann auch ungern an der Strecke gucken.
Also wie gesagt, ich durfte das in Bremerhaven auch, aber da war hier 20 km/h angesagt, ne? Da ist man rüber getuckert über die Strecke. Also das finde ich aber auch, das finde ich wirklich nicht verantwortlich, dass man das dann so freigibt und so, weil das provoziert ja einfach nur dafür, sich mal wie ein Profi zu fühlen. So.
Das ist auch, während der TT-Woche ist der Mountain-Kurs quasi einmal über den Berg, ist Einbahnstraße. Das ist beim Max Grand Prix auch nicht so. Da ist dann auch normal, da darfst du dann hin und her fahren. Und wer das dann irgendwie versäumt, also das würde ich nie machen, ne? Also den Mountain-Kurs, bitte fahrt den nur in der Einbahnstraßenrichtung. Fahrt nie, auch wenn das dürft, fahrt nie gegen, weil da geht's los. Da ist keine Geschwindigkeitsbegrenzung und dann wird da Gas gegeben.
Oh Gott, oh Gott. Leute, nee, das machen wir nicht und so. Und ich, weißt du, wenn ich das jetzt mal machen sollte und so, dann würde ich das Ganze, glaube ich, bin das eben schon so im Kopf durchgegangen, wie ich das machen würde. Ich würde, glaube ich, die ganze Hin- und Rückfahrt auf jeden Fall als schöne Tour mitplanen und dann ein tolles Erlebnis von machen. Und dann, wenn ich da wäre, das Ganze wie ein Festival betrachten, weißt du, wo man sich nicht Bands anguckt, sondern Motorräder, die sehr schnell durch...
Ja? Da sind auch Party. Bands, ja. Also Party, du hast da alles. Also am Grandstand sind Zelte aufgebaut. Das ist richtig Festival-Atmosphäre, ne? Da hast du noch deine, ich sag jetzt mal, Merchandise-Stände, aber auch die Fressmeilen und Co. Ja, irgendwelche Events. Trial-Show wie bei wie auf der Motorradmesse, dein Partyzelt, Konzerte, also gerade wenn ganz große Veranstaltungen sind, ne? 2007 als 100-jähriges Jubiläum war, waren die ganzen großen Bands da, ne? The Who und Co., die dann da gespielt haben und dann gehst du da halt einfach hin. Also das ist schon was, das ist ein Festival, ne? Festival für Motorradfahrer.
Ja. Ah, okay. Aber dann nimmt man das halt alles mit, ne? Mit dem natürlich Motorrad-Event und so weiter. Und sei es auch nur eine Practice Week oder natürlich der, wie ich jetzt neu weiß, der Grand Prix, dass man sich das anschaut und dann fährt man wieder zurück und ist einfach irgendwie froh, dass man nicht auf dem Ding sitzen muss und da echt einfach alles riskiert, was geht. Also ich würde abschließend sagen zum Thema, ich habe noch mehr Respekt jetzt vor den Leuten, die das machen, nachdem wir darüber gesprochen haben. Ich bin noch mehr gepackt von dem ganzen Virus irgendwie, der da dran hängt. Und ich muss ehrlich sagen, dadurch, dass das Ganze ja Gott sei Dank eine Freiwilligkeit ist und ein riesen Zirkus ist und Show ist, muss ich sagen, boah, es hat alles einen Touch von, weiß ich nicht, modernen Gladiatoren auf ihren Bikes, die da im schlimmsten Fall halt wirklich um ihr Leben fahren, weil sie sich für sich entschieden haben, siehe Familie Dunlop, dass das ihr Leben ist. So, das irgendwie catcht mich das, muss ich ganz ehrlich sagen.
Mich auch.
Schon krass, ey. Und Arthur, ich bin dir unglaublich dankbar, dass du dir hier die Zeit genommen hast, weil du mit so einer Euphorie und Passion hier davon erzählt hast. Und ich würde mir sehr wünschen, dass wir, nachdem du da warst, spätestens dann nochmal sprechen und du erzählst, wie es war, dabei
gerne
zu sein.
Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Vielen lieben Dank für die Einladung, wo ich dir einfach nur sagen muss, es gibt noch was anderes, fahr dahin. Deshalb hat mich sehr gefreut und ich fand es natürlich auch für mich schön. Meine Freunde, die kriegen nach 10 Minuten einen Kotzreiz, wenn ich davon am Erzählen bin. Und du hast dir das jetzt anderthalb, zwei Stunden angehört. Deshalb auch vielen Dank für deine Zeit, dass ich da so drüber erzählen durfte. Hat mich sehr gefreut.
Lass mich dein TT-Therapeut sein.
Ja, gerne. Danke für die Einladung. War schön. Ja.
Leute, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder Anmerkungen, könnt ihr die gerne schicken. Dann liefern wir dann noch was nach. Und ansonsten bedanke ich mich auch ganz fein fürs Zuhören hier beim Bergcast. Und dann hören wir uns in spätestens einer Woche wieder oder vielleicht schon ein bisschen früher. Oder kommt doch auf den Discord, klickt da mal auf den Link. bei Patreon. Und dann, da tummelt sich übrigens der liebe Arthur auch rum, ne? Da kann
yes.
Kann man dich auch, du, weiß ich nicht, hast du was dagegen, wenn man dich anschreibt, wenn man noch eine Frage hat?
Nee, gerne. Sehr schön. Ich kann auch da auf dem Discord nochmal schreiben, hey, ich bin der Arthur.
Nice, okay.
Ja, machen wir. Gerne.
Schön. Okay, ja, dann wünsche ich dir auch noch einen schönen Tag und ihr bleibt schön sauber da draußen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Another day on the track. My faithful monkey carrying on. Well, I get on its back. All the dirt, your story of our trip. But I don't need any memory to skip. It's a life that I love. For me it's nothing above. Let me take you out. My girl at home, but I got you to this on my own. It's a life that I love. For me it's nothing, nothing above, nothing above. Let me take you up. It's nothing, nothing above.